Die spannende Frage ist ja, ob man selber dem folgt. Ich meine, wir unterhalten uns gerade fein und schwätzen vielleicht auch ein bisschen, ja, aber das, was man natürlich irgendwie in Erwartungshaltung hat, dass die anderen tun, die Erwartungshaltung besteht ja auch an einem selbst. Und ich weiß jetzt nicht, wie du lebst, ja. Ich sag mal, ich fahre extrem wenig Auto, ja, ich fliege auch nicht so oft und. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche irgendwo mit dem Impact, den vielleicht, sagen wir mal, jemand aus einem nicht so entwickelten oder wohlhabenden Land oder eine ärmere Person irgendwie, ist es ja trotzdem total viel. Und es ist ja immer eine Relation. Und ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft immer noch weit davon entfernt sind, irgendwie tatsächlich das Ausmaß des Notwendigen zu begreifen und auch selber sich da reinzuarbeiten. Also ich gebe mir privat zwar Mühe, mich da irgendwie in die Richtung zu bewegen, aber ich glaube, ich kann feststellen, dass das auch noch nicht reicht. Und bei anderen Leuten, die vielleicht noch weniger Motivation haben, ist die Hürde noch höher.
Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft. Genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg, und besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Heute zu Gast ist Ralf Ritter, technischer Beigeordneter der Stadt Brühl. Bevor es jetzt endlich losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vom 24. bis zum 26. Januar 2024 findet er wieder statt, der Stadtwerke Impact Day. Wieder in Lübeck, wieder als Hybrid-Event, wieder für mutige KlimaheldInnen aus Städten und Stadtwerken auf der Suche nach Inspiration, Motivation und super Impact für die emissionsfreie Welt von morgen. Erste weitere Infos findet ihr auf der Website sit.earth, wo ihr auch schon Tickets buchen könnt. Schaut vorbei, meldet euch an und seid im Januar dabei bei der führenden Impact-Plattform für Städte und Stadtwerke. Ich freue mich heute besonders, dass ich mal jemanden zu Gast habe, hier nicht aus einem Stadtwerk, nicht aus einem Unternehmen, einem Startup in der Utility-Branche, sondern direkt mal jemanden aus einer Stadtverwaltung. Und das ist der liebe Ralf Ritter. Hallo Ralf.
Hallo Timo.
Ich grüße dich. Es ist wirklich mir eine Freude, dass ich da mal eintauchen kann mit dir in das Thema Stadtverwaltung Stadt. Es geht heute um die Stadt Brühl. Du bist dort technischer Beigeordneter bei der Stadt Brühl. Und im Vorgespräch haben wir es eben so besprochen und auch vielleicht so ein bisschen für die Hörer und Hörerinnen. Ich selber habe überhaupt keine Ahnung, wie so eine Stadt funktioniert, wie so eine Kommune funktioniert, wie so eine Verwaltung überhaupt funktioniert. Ich muss auch fast sagen, ich lese das dann immer nur so, was alles nicht geht und was alles kompliziert ist. Vielleicht geht es vielen von euch draußen da so. Und ich habe mit dem Ralf aber jemanden kennengelernt, der mir sofort irgendwie sehr sympathisch war. Und ich dachte, hey, lass dir das noch mal aus erster Hand auch mal erklären, wie sowas funktioniert. So eine Stadt, was man da machen kann, was nicht, was überhaupt diese ganzen Begriffe sind. Und das soll so ein Teil sein heute. Und dann wollen wir mal versuchen, es geht ja immer noch um Utility, beziehungsweise darum, wie man in dieses Klimathema, wie man beim Klimathema vorankommt, wie so Städte sich darauf vorbereiten können, vielleicht nicht so viele Emissionen überhaupt auszustoßen. Und wenn man sie dann ausgestoßen hat und die Temperatur doch ein bisschen angestiegen ist, wie man dann sich vorbereiten kann auf veränderte Wetterphänomene. Also, mal gucken, was wir schaffen. Insofern starten wir erstmal ganz locker. Lieber Ralf, ich habe mir hier so aufgeschrieben, ich habe einfach die Fragen genommen, die ich sonst irgendwelchen Startups und irgendwelchen Unternehmen stelle, wenn sie hier zu Gast sind. Und vorher fange ich überhaupt nochmal an. Du bist technischer Beigeordneter in Brühl. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was das überhaupt für ein Ding ist. Beigeordnet. Wer ist denn vorgeordnet oder nachgeordnet?
Klingt irgendwie sehr komisch, ne? Ja. Also ich glaube, der Begriff Dezernent oder in dem Fall Planungsdezernentin dürfte vielleicht eher geläufiger sein. Ja. Warum heißt es technischer Beigeordneter oder was überhaupt ein Beigeordneter? Eine Stadtverwaltung, also eine Stadt besteht ja irgendwie aus der Stadtverwaltung sozusagen als organisierende und verwaltende Einheit. Dazu gibt es den Rat der Stadt, der praktisch als Stadtparlament Ausdruck der demokratischen Selbstverwaltung ist. Und wenn es Kommunalwahlen gibt, wird der Stadtrat gewählt, aus dem dann auch Fachausschüsse gebildet werden. Und es wird auch, eine Bürgermeisterin, ein Bürgermeister oder Oberbürgermeisterin gewählt. Okay. Und die brauchen im Prinzip Unterstützung in Form eines Vorstandes, ähnlich wie ein Unternehmensvorstand. Eine Stadt ist ja im Prinzip nichts anderes irgendwie als ein anders aufgebautes Unternehmen. Und dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin sind eben Dezernenten beigeordnet. Das bedeutet, dass sie gewählt werden. Das heißt, ich bin tatsächlich im letzten Jahr, ich bin jetzt seit 1. Dezember technischer Beigeordneter in Brühl, dass man vom Rat gewählt wird. Und das ist ein politisches Wahlbeamtenamt. Das heißt, man wird auf 8 Jahre gewählt und hat meistens einen politischen Hintergrund, muss aber nicht sein. Also ich selber stehe den Grünen nahe, bin nicht Parteimitglied, bin aber im Prinzip dann schon auf dem grünen Ticket unterwegs und das bildet eigentlich auch meine Überzeugungen ab.
Okay, da waren vielleicht 1-2 Begriffe dabei, die ich nochmal kurz hinterfragen wollte. Wie ist dieses Selbstverwaltungsrecht? Wie nennst du das? Die kommunale oder wie hast du das genannt?
Kommunale Selbstverwaltung.
Was steckt dahinter? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Begriff, irgendwie, wenn ich da so
möchte. Wir haben verschiedene, staatliche Ebenen. Es gibt natürlich, heutzutage fängt man oben mit Europa an, die Bundesrepublik, das Land NRW und die Kommunen. Und ich glaube, dass sehr viele WählerInnen möglicherweise überhaupt nicht so genau wissen, was die verschiedenen Ebenen eigentlich treiben und wie die eingebunden sind. Und Kommunen haben gewisse Selbstverwaltungsrechte, wie zum Beispiel die kommunale Planungshoheit. Aber wir sind ansonsten eigentlich in ein Geflecht aus Rahmengesetzgebungen und Aufgaben irgendwie gebunden. Und es gibt in NRW die Gemeindeordnung und die legt mehr oder weniger fest, wie so eine Kommune aufzustellen ist. Und da sind zum Beispiel auch die Rollen von BürgermeisterInnen und Beigeordneten, den Gremien und so weiter drin geregelt. Okay. Und letztlich ist es so, dass eine Kommune, glaube ich, für die Gestaltung des persönlichen Lebensumfeldes möglicherweise mehr Impact liefert als die Bundesregierung. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Viele WählerInnen verstehen aber vielleicht gar nicht, irgendwie, was in der Stadt so läuft und wie stark eigentlich die Frage, gehe ich wählen oder was wähle ich oder wie bringe ich mich in die Prozesse ein, was das eigentlich für die Gestaltung ihres unmittelbaren Umfeldes bedeutet.
Das heißt, wenn man jetzt diese Kette nimmt, es gibt den Bund, weiß jeder, die Bundesrepublik Deutschland, dann gibt es die Länder und dann gibt es die Kommunen. Und jede Ebene für sich hat Möglichkeiten, selbst zu gestalten. Und umso weiter es nach unten geht, gibt es aber auch Vorgaben von oben, oder?
So kann man das nehmen, genau.
Okay, gut. Und nur mal jetzt so noch die Frage, okay, was ist jetzt noch mit Kreisen und Gemeinden, wenn man jetzt immer so, ich denke mal, ich verstehe so Bund, Land, Kommune, aber Kreise und Gemeinden, ist das noch eine andere Unterteilung oder ist das?
Das hat was mit der Größe, mit den Aufgaben zu tun. Eine Kommune hat natürlich irgendwie Pflichtaufgaben, die sie zu gewährleisten hat. Zum Beispiel die Frage, ob jetzt eine Polizeibehörde irgendwie vorgehalten werden muss oder. Mhm. Oder zum Beispiel die formellen Umweltbehörden, untere staatliche Umweltbehörde, die für Schallschutz und so weiter zuständig ist. Bei den Großstädten ist es klar geregelt. Die haben praktisch alle Ebenen und alle Aufgaben. Und dann gibt es die Kreise, die eben, sich diese Arbeit mehr oder weniger teilen. Es sind dann, bei uns ist es der Rhein-Erft-Kreis, dessen Mitglied die Stadt Brühl ist. Und dort gibt es dann eben diese entsprechenden Behörden, die für das gesamte Kreisgebiet diese Aufgabe wahrnehmen.
Okay.
Und das hängt einfach von der Größe ab. Und es gibt große kreisangehörige Städte und so, sozusagen normale kreisangehörige Städte wie Brühl, die dann eben gewisse Aufgaben nicht in ihrem kommunalen Portfolio haben müssen oder können, je nach Blickwinkel. Das macht dann der Rhein-Erft-Kreis. Und es gibt praktisch mit der Kreisumlage dann eine, auch gerne in Diskussion stehende, in Klammern Zwangsumlage, wo der Kreis sich dann eben zum größten Teil eben durchfinanziert.
Das ist so wie bei Unternehmen, wie so eine Serviceeinheit, oder? Die für alle irgendwas macht.
Ja, genau. Ein schönes Beispiel, was vielleicht viele Leute kennen, ist dann die Kfz-Zulassungsstelle. Ne? In Brühl gibt es sie nicht. Ja, deswegen gibt es auch kein BR, sondern das ist eben beim Rhein-Erft-Kreis früher, Kreis Bergheim. Deswegen sind alle Leute, die hier ihr Auto anmelden, mit einem BM unterwegs. Mhm.
Okay, also ja, genau. Also das ist ein gutes Bild, dieses. Manchmal sind Strukturen einfach so vor Ort zu klein. Da sagt man, okay, tun wir uns zusammen und siedeln uns dann auf Ebene Kreis an. Und da ist das Ding dann.
Genau.
Und bei der Gemeinde, die, oder ist das?
Naja gut, es gibt Gemeinde und es gibt Städte. Es gibt also auch, sagen wir mal, sozusagen okay, Gemeinden, die eben nicht Stadt sind. Und da sind dann sozusagen Pflichten und Möglichkeiten auch nochmal etwas anders aufgeteilt.
Und die Gemeindeordnung? Haben zum
Beispiel oft keine eigene Bauaufsicht.
Okay. Und diese Gemeindeordnung gilt dann nur für Gemeinden oder auch für Städte? Oder ist es
nee, für Gemeinde und Städte. Das ist also auch eine Stadt ist eine Gemeinde, aber eben eine besondere.
Ah, okay, gut.
Also Gemeinde ist praktisch so die sagen wir am wenigsten formelle und einfachste kommunale Form.
Ja, ich komme ja vor, so wie in der irgendwo.
Ja, so ein bisschen
Erdbürgerkunde, erste Klasse, erste
genau.
Stunde.
Genau.
Ja, aber ich glaube, weiß ich, habe ich mich nie drum gekümmert. Und dann, aber was ich jetzt auch gecheckt habe, ihr seid so beigeordnet. Also ihr seid dem Bürgermeister beigeordnet, der Bürgermeisterin, um ihr an der Seite zu stehen, fachlich. In diesem Dezernat.
Ja, genau.
Ne? Und jetzt sagtest du aber, ihr seid auch ein bisschen politisch. Ich hätte jetzt so gedacht, man kennt das ja auch irgendwie auf Bundesebene, da wechseln die Minister, die Politik wechselt, aber der Apparat unten bleibt eigentlich bestehen. Ist das bei euch dann auch so?
Naja gut, das ist ja auch nur zum Teil so. Also in einem Ministerium gibt es zum Beispiel beamtete Staatssekretärinnen. Ja, und es
bleiben
gibt die
natürlich.
Politischen Staatssekretärinnen, die praktisch immer wechseln. Stimmt. Und in der Kommune gibt es, sagen wir mal, auch unter Umständen verbeamtete Dezernenten, die dann aber eben, sagen wir mal, einen anderen Status haben und eben nicht auf diese 8 Jahre dann beschränkt sind. Ja? Also im Prinzip muss man sich als Beigeordneter alle 8 Jahre zur Wahl stellen und sich auch nochmal in seinem Handeln stärker kontrollieren lassen. Gleichzeitig sind die Beigeordneten oder Beigeordnetinnen auch nochmal eine Schnittstelle zu den Fraktionen, zu den Parteien. Letztlich ist es ja so, dass wir im gesamten politischen System der Bundesrepublik sehr stark, sagen wir mal, auf die Vertretung von politischen Interessen in Parteien und deren Einbringung in die entsprechende demokratische Ebene abzielen. Und man muss sich ja so vorstellen, dass für die meisten Vorgänge es ja einen Input geben muss oder einen Impuls, um etwas zu machen, um etwas zu steuern, Ziele zu setzen. Und diese Impulse können natürlich irgendwie aus der Bürgerschaft kommen, diese Impulse können aus den Parteien kommen, die können aber auch aus dem Rathaus kommen. Und letztlich muss es ja Menschen geben, die diese Impulse entweder setzen, vorbereiten, abstimmen, kommunizieren. Denn der Rat einer Stadt oder die Ausschüsse entscheiden zwar, aber dafür braucht es eine Vorbereitung. Es muss sagen wir mal, einen klugen oder möglichst klugen Vorschlag geben, vielleicht auch Alternativen, auf die ein Rat dann zugreifen muss. Und die werden in der Verwaltung erarbeitet. Und das Amt, sagen wir mal, der Beigeordneten dient eben dazu, in dem ihnen zugeordneten fachlichen Sektor genau das zu machen und auch zu kommunizieren.
Und du, also das heißt, du sprichst vorher auch schon mit den Leuten aus dem Rat, mit den Parteien?
Ich spreche zum Teil vorher, genau. Das ist natürlich, ich sag mal, die Stadtverwaltung ist zumindest formal eine hierarchische Geschichte. Das heißt, alle Briefe, die wir schreiben, schreiben wir unter dem unter die Überschrift der Bürgermeister, ja, weil wir einen Bürgermeister, keine Bürgermeisterin haben. Und die Beigeordneten vertreten und die anderen arbeiten im Auftrag, und so wird er unterzeichnet. Okay. Und selbstverständlich obliegt es dem Bürgermeister als Chef der Verwaltung und auch als Vorsitzender des Rates, letztlich zu entscheiden, was dort tatsächlich vorgelegt wird. Mhm. Ja. In Brühl ist es so, dass der Bürgermeister ein gutes Vertrauen zeigt und dann auch ja eigentlich eine Autarkie zulässt.
Ja. Obwohl das sehr hierarchisch ist, er eigentlich ganz oben steht, hat er gesagt, ich gebe meinen Dezernenten und den Menschen in meiner Verwaltung eigentlich Freiräume.
Genau, das heißt, ich kann diese Kommunikation auch irgendwie unmittelbar vornehmen. Das ist doch, denke ich, so vorgesehen, aber das wird unterschiedlich gehandhabt.
Okay. Und jetzt bist du technischer Beigeordneter und das umfasst jetzt nochmal welche Aufgaben? Ja, genau.
Das geht also um Stadtentwicklung, Stadtplanung, Bauaufsicht. Dann haben wir einen größeren Bereich Mobilität, ja, sprich Mobilitätswende, Verkehrsplanung etc. pp. Tiefbau, ja, sprich Straßenbau und Entwässerung, Kanalisation, Klärwerk und der Bereich Gebäudewirtschaft, sprich Hochbau, Schulgebäude, städtische Gebäude, alles, was oberhalb der Erde gebaut wird. Und dann haben wir noch einen Bereich Klimaschutz, Umweltschutz, also der vor allem eben auch Bemühungen zur CO2-Einsparung, aber auch die von dir eingangs angesprochenen Bewältigungen von Folgen umfassen. Und was zu meinem Bereich noch dazugehört, ist der Stadtservicebetrieb, sprich der Bauhof, der von Winterdienst über Grünpflege, Baumpflege, Straßenreinigung und so weiter alles Mögliche betreibt. Also es ist eine recht bunte Geschichte. Ich habe tatsächlich alles, was man so als technischer Beigeordneter irgendwie haben kann. Finde ich aber total spannend, weil man dadurch eben auch die ganze Bandbreite miteinander verzahnen kann. Ne? Mit uns arbeitet noch sehr eng das Liegenschaft und die Wirtschaftsförderung zusammen. Das sind auch noch Bereiche, die eben immer sehr, sehr stark mit Stadtentwicklung, Stadtplanung verzahnt sind. Aber die sind praktisch in einem anderen Dezernat, aber sind auch eng angedockt.
Und dann gibt es bei euch wie viele Dezernate? Dein großes Dezernat, sage ich mal?
Es gibt was heißt groß? Das größte Dezernat ist meistens das Dezernat, in dem Soziales und Jugend drin ist, weil natürlich, sagen wir mal, ein sehr, sehr großer Personalanteil auf die Kindertagesstätten entfällt.
Ja. No? Okay, aber es sind ja schon viele.
Es gibt vier Dezernate. No? Es gibt meistens das zentrale Dezernat des Bürgermeisters, in dem Ratsbüro, Personal, zentrale Steuerung und so weiter drin ist, dann meistens noch ein oder zwei Spezialthemen. Und bei uns ist es noch Schule und eben die Wirtschaftsförderung, die beim Chef im Dezernat sind. Und dann gibt es noch den ersten Beigeordneten, das ist praktisch, das ist der bei uns der Kollege Brandt, der unmittelbarer Stellvertreter des Chefs ist. Und da sind dann meistens, weil es oft Juristen sind, Rechtsamt und diese ganzen Geschichten mit drin. Okay. Feuerwehr, Brandschutz, in Brühl gerade ein großes Thema.
Aber insgesamt in der Verwaltung sind es wie viele Menschen?
Wir sind an die 900, glaube ich.
900, ne? Für eine Stadt, 50.000 Einwohner ungefähr hat Brühl, ne?
46.000.
900 Menschen kümmern sich um die anderen 46.000 oder um die 45.100 Menschen. Ist das eigentlich ein normales Verhältnis so? Oder ist das?
Das ist ein normales Verhältnis. Also in der Stadt, in der ich vorher gearbeitet habe, war der Personalschlüssel zum Teil günstiger. Man war dort in der Vergangenheit auch immer stolz darauf, dass man einen niedrigen Personalschlüssel pro Einwohner hat. Allerdings ist mein Eindruck, dass sich das auch im Engagement für die Bürgerinnen bemerkbar macht. Wie gesagt, ich bin jetzt erst seit über 4 Monaten in Brühl und mein Eindruck ist bisher, dass die Stadt eigentlich extrem viel für die Bürgerinnen macht und insgesamt schon eher visionär unterwegs ist und Ehrgeiz an den Tag legt. Und ich glaube, man sieht das auch im Stadtbild. Ja, also dass sich einfach viel tut, sehr gepflegt und wir haben sehr viele Infrastruktureinrichtungen. Es gibt überall visionäre Ziele, gerade auch was Mobilitätswende angeht, was Klimaschutz angeht. Und im Vergleich glaube ich, ja, dass sich das einfach lohnt. Ne?
Also, okay. Dass man ein paar mehr Leute hat.
Ja. Genau, man kann natürlich als Bürger oder Bürgerin nicht erwarten, dass man jetzt an Abgaben und so weiter extrem wenig zahlt, dafür aber eben ein Maximum an Leistung bekommt. Also es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen der Frage, wie hoch ist denn jetzt irgendwie die Grundsteuer, die ich bezahle, um mal eine der Finanzierungsquellen anzusprechen, und dem, was eine Stadt auf die Kette bekommt. Ne? Also immer unter der Voraussetzung, sie geht mit den Mitteln auch konstruktiv und ehrgeizig um.
Versteht man sofort. Jeder Unternehmer würde das genauso formulieren wie du. Okay, gehen wir gleich nochmal rein. Wie war denn dein Tag heute eigentlich? Ist das heute ein typischer Tag gewesen oder eher ein untypischer?
Heute ist der Tag eher, sagen wir mal, so halbtypisch, wo man merkt, dass die dass Schulferien sind. Das heißt, sagen wir, ein Teil der Leute ist nicht da und es ist ein kleinen Tag ruhiger, ein Tacken ruhiger. Aber ansonsten, der Dienstag ist bei mir ein Tag, wo wir im Dezernat irgendwie große Teambesprechungen machen. Mir ist sehr viel daran gelegen, dass man teamorientiert arbeitet, dass alle Leute möglichst viel erfahren von dem, was die anderen machen, dass man Inhalte vernetzt, dass man Ziele vernetzt, am großen Ganzen arbeitet. Und dienstags ist eigentlich der Tag der großen Teambesprechung. Die dauert gerne mal 4 Stunden, mangels Teilnehmerschaft heute allerdings etwas kürzer, deswegen atypisch. Und nachmittags hatten wir einen schönen Rundgang im Brühler Krankenhaus, das sich auch irgendwie weiterentwickeln muss. Und
da warst du allein dann oder mit ein paar Leuten?
Da war ich dann mit dem Fachbereichsleiter Planung, erstmal zu zweit, Vorgespräch. Ja. Und müssen da im Prinzip jetzt mit dem Krankenhaus schauen, wie dann im Zuge der Krankenhausreformen wir mit den KollegInnen des Krankenhauses so eine Planung vorbereiten und dann auch die Planrechtschaffung vielleicht vorbereiten, dass das Brüller Krankenhaus auch in Zukunft gut aufgestellt ist und eine gute Chance hat, die nächsten Krankenhausreformen auch weiterhin zu überleben. Und ja, das schlicht und einfach den Menschen hier eben auch ein möglichst gutes Krankenhaus vor Ort erhalten bleibt.
In der Stadt, seid ihr also
vorher gearbeitet habe, gab es keins. Das ist dann schwierig, weil man doch relativ weit fahren muss irgendwo, auch um vielleicht irgendwie Angehörige im Krankenhaus zu besuchen. Ne? Das ist nicht schön.
Das heißt, ihr seid, wie ich mir vorstelle, auch viel unterwegs, guckt euch das vor Ort an. Das ist
wenn es geht, ja. Also
Idealvorstellung.
Man hat eigentlich immer zu wenig Zeit, aber es ist doch so, dass man hat natürlich heute über Google Maps 3D und so weiter und was weiß ich was, super Möglichkeiten, auch vom Schreibtisch aus sich was anzugucken. Aber den Termin vor Ort, sich das wirklich hier anzuschauen, ersetzt das nicht. Und wenn es eben darum geht, mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, das können jetzt, wie gesagt, in dem Falle Leute vom Krankenhaus sein, die das dort planen und betreiben. Das sind in anderen Fällen Gewerbetreibende, Wohnbauinvestoren oder vielleicht auch, sagen wir mal, einfache Bürger, die, sagen wir mal, ein wichtiges Anliegen haben. Den unmittelbaren persönlichen Kontakt ersetzt das nicht.
Ja, aber das ist also auch so die Idealvorstellung so ein bisschen, ne? Dass die Leute, die Stadt managen, auch einfach rausgehen und sich das vor Ort angucken und sich die Sorgen und Nöte vor Ort angucken und verstehen, was da gebraucht wird. Gibt es irgendein Thema, was dich gerade besonders beschäftigt? So irgendwie ein großes Brett, an dem du rumbohrst, so, oder sind das alles viele kleine Aufgaben, die du versuchst, oder wie sieht deine
Schulliste so aus? Ja gut, das sind, wie gesagt, ich hatte schon erzählt, ich bin jetzt irgendwie gut 4 Monate hier. Das heißt, momentan ist ein persönliches Thema erstmal Überblick verschaffen.
Genau.
Und alle Leute kennen. Ich frage allen Leuten Löcher in den Bauch und bin hier schon als Schwamm bezeichnet, der eigentlich alles aufsaugt. Und
da gibt aber auch wieder ab, wenn man ihn drückt, weißt du?
Ja, genau. Mir geht es halt immer darum, dass man eigentlich den Apparat eben auch versucht irgendwie zu optimieren. Ja. Das heißt, Steuerung, Schnittstellenanalyse, Zusammenarbeit verbessern, dass man eigentlich, sag mal, die, die Software so optimiert irgendwie, dass auch tatsächlich alles irgendwie gut läuft. Das ist eine Geschichte. Und inhaltlich haben wir tatsächlich irgendwie auch viele Dinge momentan. Es gibt so einen ganz großen, langwierigen Prozess, der, glaube ich, für viele Leute erstmal abstrakt ist. Das ist die Flächennutzungsplanung. Ja, Flächennutzungsplan ist mehr oder weniger so ein Grobplan für die Nutzung der Flächen in der Stadt. Da darf man noch nicht bauen, aber das ist so eine Art auf 15 bis 20 Jahre ausgelegtes Grobkonzept. Ja, das aber schon rechtlich sehr spezielle Voraussetzungen hat.
Ja, und ja, auch super wichtig. Es entscheidet ja darüber, auf was passiert auf der Fläche der Stadt. Ne? Da kann man das machen oder jenes. Und das jetzt, hört sich abstrakt an, aber ist, glaube ich, unheimlich wichtig, ja.
Im Prinzip sind ja ein bunter Plan, da sind alle möglichen Flächen drin. Und damit das aber nicht nur irgendwie bunte Flächen sind, muss man eben schauen, dass man erstmal eine Vision entwickelt, wo soll denn eigentlich die Stadt irgendwie in 20 Jahren stehen? Was wird gebraucht? Ja, und da muss man noch im Einklang mit einer übergeordneten Planungsebene, das ist der Regionalplan, schauen, wo können eigentlich noch Wohnbauflächen entwickelt werden, wie geht es mit den Gewerbeflächen weiter, wie sichert man Flächen für wichtige Infrastrukturen? Das sind Verkehrsinfrastrukturen, wie zum Beispiel irgendwie Bahnflächen. Ja, da braucht man dann irgendwo auch, selbst wenn es eine Linie gibt, braucht man vielleicht irgendwie noch Flächen, die man vor anderen Nutzungen sichern muss, um später mal Haltestellen, Verknüpfungspunkte irgendwie zu machen. Das sind Gelände für soziale Nutzungen, für Schulnutzungen, für Kindergärten, für Seniorenheime. All das muss irgendwie Platz finden. Brühl ist zum Beispiel sehr sehr klein. Also wir haben etwas über 32 Quadratkilometer. Das ist nicht so viel. Es ist wenig Spielraum. Und man muss eigentlich gucken, sagen wir mal, dass man all die Nutzungen, die dort unterzubringen sind, dass man dafür auch richtige Flächen findet. Und die muss man eben sichern. Das heißt, dieser Flächennutzungsplan ist nicht nur irgendwie ein buntes Stück Papier, sondern im Best Case ist es ein Schlusspunkt eines ausgearbeiteten Flächenkonzeptes. Dafür braucht man von den verschiedenen Fachabteilungen, die zum Beispiel Schulentwicklungsplanung machen oder aktuell wichtig Brandschutzplan, Bedarfsplan, Feuerwehrstandort, die Informationen, um diese Flächen zu sichern. Und das wird dann mit einer großen Bürgerbeteiligung und mit vielen Gutachten und so weiter in einen Planungsprozess reingesetzt. Wie gesagt, das gilt für 15 bis 20 Jahre.
Also man macht den einmal länger. Und der gilt dann so lang oder kann man ihn auch zwischendurch wieder ändern?
Man kann den zwar ändern, aber das sind dann immer kleine Änderungen. Und eigentlich geht es ja darum, dass man einmal eine Vision entwickelt, wie es in 20 Jahren insgesamt aussehen soll und dann ein abgestimmtes Gesamtkonzept.
Also so als Beispiel, wenn ich sage, meine Vision ist das autofreie Brühl, ist das eine andere Flächennutzung, als wenn man sagt, dass das Autobrühl, sage ich mal, so wie es in den 60er, 70er waren, oder?
Ja, das ist allerdings immer sehr viel auch auf der Verkehrsplanungsebene. Aber um jetzt mal irgendwie ein Beispiel zu suchen dafür, wenn ich jetzt einen Stadtteil habe, der weit weg ist vom SPNV, also dem Schienenverkehr, dann ist das tendenziell eher ein Standort, der mit dem Auto auch angefahren wird. Ja, wenn ich tendenziell eher einen Standort irgendwie wähle für eine weitere Siedlungsentwicklung, der an einer bestehenden Stadtbahnlinie ist, dann kann ich natürlich eher auch mir ein Konzept überlegen in der weiteren Planung, wie man ein solches Baugebiet autoarm gestaltet. Von daher ja, das spielt immer eine Rolle.
Ja. Was fiel mir dazu jetzt noch ein? Achso, wem gehört eigentlich so eine Stadtfläche? Ich würde ja so naiv sagen, alles, was im Brühl gehört Brühl, so nach dem Motto. Mhm. Aber irgendwie stimmt es ja nicht. Also es gibt ja, also jeder kann ja Land kaufen. So, also gibt da in deinem Flächennutzungsplan, gibt es ja irgendwie so, ja, hier können Neubauten entstehen. Da kaufen ja dann private Menschen Land von euch ab, das verkauft dann die Stadt, oder? An private.
Das kann man so nicht sagen. Also die Planung ist erstmal im weitesten unabhängig von Grundeigentum.
Wem das gehört. Aha,
okay. Genau, jetzt muss man nochmal differenzieren. Also wem gehört die Stadt? Die Stadt hat eigene Grundstücke. Ja. Und die gehört dann eben mit der Stadt als Kommune, als Territorialeinheit. In der Stadt gibt es Flächen, die, sagen wir mal, anderen staatlichen Institutionen gehören.
Ja, das wie sind, gehört denn euch da? Weil weißt du ungefähr, wie viel jetzt im Brühl euch gehört? Wie viel?
Nee, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das kann ich jetzt auch schwer schätzen. Ne? Da bin ich auch noch nicht lang genug hier. Okay.
Aber
uns
vorher
waren die uns gehören zum Beispiel die kommunalen Straßen. Ja, uns gehören, sagen wir mal, die Grundstücke, auf denen die städtischen Gebäude gehören, zumindest überwiegend. Ja, es gibt aber auch Straßen, die zum Beispiel dem Landesbetrieb Straßenbau gehören, ja, oder dem Rhein-Erft-Kreis, wenn die Straßenbaulastträger sind. Mhm. Das heißt, an der Stelle sind wir dann auch nicht Herren des Grundbesitzes. Der Rest der Stadt gehört den zum Teil den Bürgerinnen, ja. Okay. Das sind aber zum Teil auch Investoren, die dem Investierende, die dem Shareholder Value unterliegen, ja. Es gibt, sagen wir, Institutionen, die traditionellen relativ hohen Eigentumsanteil noch haben, wie zum Beispiel die Kirchen. Genau. Ja? Mhm. Ja. Das sind dann irgendwelche Fonds, die Gebäuden zugeordnet sind und. Gewerbebetriebe, aber komplett unterschiedlich. Und wir stoßen tatsächlich beim Grundeigentum auch an die größte Hürde oder die größte Grenze der sinnvollen Stadtentwicklung. Ja, bedingt durch die Nazi-Zeit, in der der Staat sagen wir, relativ grenzenlos auch auf Privateigentum durchgegriffen hat, hat die Bundesrepublik den Artikel 14 Grundgesetz relativ hoch gehängt. Und
welcher ist das?
Eigentum, 14 Grundgesetz, ja, also Schutz des Eigentums. Okay. Mhm. Da steht zwar auch sowas drin wie Sozialpflichtigkeit und so weiter, aber faktisch irgendwie ist es eine sehr große Hürde, auf Privateigentum wirklich irgendwie durchzugreifen. Und sagen wir, Enteignungen und so weiter, die gibt es zwar, aber eigentlich ist es relativ schwierig und immer dann, wenn man, wir leben ja Gott sei Dank in einem rechtsstaatlichen System, wenn ich auf den Besitz von Bürgerinnen irgendwie durchgreifen will, ist der Rechtsweg offen und das kann sehr langwierig dauern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Planung habe, irgendwie für die ich eigentlich ein Grundstück ganz dringend bräuchte, irgendwie um zum Beispiel eine Erschließungsstraße drüber zu legen, damit man dort einen Kindergarten, eine Schule oder vielleicht irgendwie preisgünstigen Wohnraum schaffen soll und der oder die Eigentümerin irgendwie will aber überhaupt nicht, dann kann ich das versuchen zu machen, aber ich muss rechtsfehlerfrei in einem sehr komplizierten System unterwegs sein und ich brauche Zeit, wenn der oder diejenige sich wehrt. Und das führt eben dazu, dass viele Dinge, die objektiv erstmal wünschenswert oder sinnvoll erscheinen, nicht durchsetzbar sind. Und
dann heißt es doch aber, cool wäre es doch für eine Stadt, wenn sie möglichst viel im eigenen Eigentum hat, ne? Also so als Extrembeispiel, ne?
Nee, das ist überhaupt kein extremes Beispiel. Also es gibt ein sehr bekanntes Beispiel zur Wohnraumfrage. Das ist die Stadt Wien. Ja, aha. Die Stadt Wien hat datierend aus dem, roten Wien der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts eine extreme Bodenvorratspolitik betrieben. Ja, und Wien ist bekannt für den kommunalen Wohnungsbau, der auch tatsächlich sehr, sehr günstig ist und hebt sich in dieser Form tatsächlich von den meisten anderen Metropolen in Europa ab. Also das kann man durchaus machen.
Ja. Ich fahre jetzt auch gerade im Mai mal hin, dann werde ich das vor dem Hintergrund mir nochmal genauer anschauen. Aber okay, also da ist das Beispiel, wenn ihr viel gehört, kannst du halt auch viel gestalten, ist ja natürlich klar. Ein anderes Extrembeispiel, könnte eine Stadt auch alles verkaufen? Könnte Stadt Brühl auch sagen, ich verkaufe alles an Investoren und ich bin nur noch Stadtverwalter und ich habe jetzt nur noch das Grundstück, wo mein Rathaus drauf steht? Oder gibt es da auch Grenzen, die dann...
Das ist eine lustige Frage. Also ich sag mal, die Städte haben ja in der Vergangenheit schon viele Dinge verkauft, die nicht unbedingt irgendwie sinnvoll waren. Die Privatisierungsdiskussion, die ist ja leider nicht neu. Ne? Mhm. Man hat aber in den, sagen wir, 90ern den kompletten oder teilweise den kompletten kommunalen Wohnungsbesitz irgendwie verkauft und wundert sich heute irgendwie, sagen wir, dass nicht mehr genug irgendwie günstige Wohnungen da sind. Mhm. Ja. Ich sag mal, solche bizarren Situationen wie in Berlin, wo es dann, sagen wir mal, einen Volksentscheid gibt, irgendwo der die Stadt sogar auffordert, das wieder für ein Affengeld irgendwie zurückzukaufen, ja, das, was ja auch unrealistisch ist, die sind dann eben die Folge, ne? Mhm. Natürlich kann die Stadt irgendwie ein Grundstück verkaufen und praktisch irgendwie zurückpachten. Ja, es gab, wenn ich mich recht entsinne, zum Beispiel auch wiederum abenteuerliche Steuersparmodelle. Ja, die Kanalisation betrafen. Da haben Städte irgendwie ihre Kanalisation an irgendwelche Finanzkonstrukte in steuerlich schwierigen Weltgegenden irgendwie verkauft und zurückgepachtet und haben dabei teilweise sich auch ziemlich auf die Nase gelegt. Also gehen tut da alles möglich, aber eigentlich ist es, sagen wir mal, so wenig sinnvoll, dass es nur ein Theorem ist.
Ja. Okay, ne, aber man hört, hat er, genau, das also hat man auch über die Jahrzehnte schon gehört, welche verrückten Sachen da passiert sind. Nochmal zu deinem Hintergrund, du bist Architekt, oder? Wenn ich das richtig noch
erinnere. Ja, also ich bin, ich habe in Aachen studiert, habe, sagen wir mal, meinen Weg eigentlich über die Architektur dort hingefunden und in immer so halb links oder halb rechts abgebogen. In Aachen gab es die Möglichkeit, einen Schwerpunkt Städtebau irgendwie zu machen. Und man ist im Prinzip mit Architektur und Städtebau parallel gelaufen. Okay. Ja, meine Frau ist auch Architektin, war auch bei mir im Semester. Mhm. Sie ist dann wirklich dann hinterher auch in den mit dem gleichen Schwerpunkt im Hochbau gelandet. Ja, und ist als Architektin heute tätig. Mhm. Mich hat's dann irgendwie weiter in den Städtebau getrieben. Ich habe dann nach dem Studium noch im Referendariat Städtebau gemacht. Das ist dann praktisch so eine, nennt sich total sexy, ich glaube, Vorbereitung für den höheren technischen Verwaltungsdienst im Bereich Städtebau. Ja. Das ist eigentlich eine Vorbereitung genau auf solche Managementposten oder führenden Posten bei der öffentlichen Hand im Bau- und Planungsbereich. Kann aber auch genauso gut in ein privates Büro führen. Und ich hätte mir auch während des Refs nicht vorstellen können, in der Verwaltung zu landen. Bin jetzt auch, glaube ich, nicht so der ganz typische Verwaltungsmensch. Mhm. Aber irgendwie hat sie mich dann da doch hinverschlagen und ich bin heute hochzufrieden, weil eigentlich die Spielräume, die man in einer solchen Position oder überhaupt in der öffentlichen Verwaltung im Bereich Stadtplanung hat, die sind eigentlich schon riesig. Das macht schon irgendwie sehr viel Spaß.
Mhm. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr abends dann, wenn deine Bau halt Hochbau machst, du machst Stadtplanung, gibt es bestimmt auch interessante Gespräche, oder?
Ja, mit Sicherheit, genau.
Okay. Gut, noch zu dir noch ein paar Sachen. Also kommst du hier aus der Ecke, aus Köln, Brühl, Aachen?
Nein, ich bin ganz woanders in Köln. In Köln immer wieder schwierig zu vermitteln. Ich komme aus Düsseldorf, gebürtig. Okay. Muss mir immer alle möglichen Vorurteile anhören. Ja. Komme allerdings irgendwie eher aus dem, sagen wir, industriell geprägten Bereich. Mhm. Bei mir war wirklich in 20, 30 Meter vom Kinderzimmer war die erste Fabrikhalle mit lauten Drehbänken, aber egal, genau. Und gebürtige Düsseldorfer, aber eigentlich tut sich das mit Köln so von der Mentalität her relativ wenig.
Mhm. Die stellen sich auch alle ein bisschen an, das kann ich als Wahlkölner auch irgendwie bestätigen. Mhm. Okay, dann nochmal ein bisschen zu den Fragen, die ich sonst immer so zum Startup stelle. Manche kann man bestimmt schnell abhaken, weil irrelevant, manche vielleicht sind auch Quatschfragen, aber wir können mal ein bisschen durchgehen nochmal zu diesen Zahlen, Daten und Fakten. Also wem gehört ihr, frage ich dann immer. Und ja gut, die Stadt Brühl, ich meine, gehört einfach, was würde man denn sagen?
Die gehört sich erstmal selbst. Im Idealfall würde man sagen, dass sie den Bürgerinnen gehört. Ne?
Ja, das finde ich, kann man auch irgendwie sagen. Aber wer finanziert euch? Nächste Frage, ist auch mal so spannend. Wo kommt die Kohle her? Ich habe immer nur das Wort Haushaltssicherungsgesetz so im Kopf, wenn ich an die Finanzierung von Städten kann. Aber wie geht das? Also was sind so die, du hast vorhin gesagt, Grundsteuer ist ein großer Block, ihr kriegt Steuern, was sind so die?
Ja, also eigentlich ist es, sagen wir mal, ein bunter Pott. Im Kern sind natürlich, sagen wir mal, die Steuern, Abgaben und Gebühren. Ja. Mhm. Ja, also Steuer. Bekannt Grundsteuer, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, davon landet ein Teil der Einnahmen irgendwo bei der Stadt. Es gibt aber auch Schlüsselzuweisungen des Landes, das heißt, es gibt dann irgendwie Mittel, die nicht von der Kommune eingenommen werden, aber mit gewissen Schlüsselfaktoren den Kommunen zugewiesen werden. Es gibt jede Menge Fördermittelprogramme. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt im Klimaschutzbereich aktuell Dinge machen, dann sind die gerade am Anfang, wo vielleicht eine Sache noch nicht zur Pflichtaufgabe erklärt wurde, auch wenn man es jetzt Pflichtaufgabe empfindet, ist es möglich, Förderprogramme zu nutzen. Es gibt dann Förderkulissen, es gibt ein Ministerium, das sozusagen einen Förderaufruf startet und dann kann eine Stadt sich damit irgendwo beteiligen. Ist aber immer mit einem großen Aufwand verbunden und mit der Pflicht, irgendwie das auch abzurechnen.
Und wenn es Pflichtaufgabe wird für eine Stadt, dann wird das nicht mehr gefördert. Das ist immer so der erste Step in so eine neue Aufgabe hinein.
Okay. Genau. Erstmal wird die Möhre rausgehängt und wenn die sich etabliert hat, dann nimmt das meistens ab.
Okay. Okay, also ganz viele, also Steuern, Abgaben, dann kommt was von oben, dann gibt es Fördergeld.
Genau, dort ist eben noch irgendwie hier das Haushaltssicherungskonzept.
Ja. Das Gesetz.
Kommunen müssen im Prinzip den Haushalt irgendwie sich von einer höheren Stelle irgendwie auch genehmigen lassen, dass er praktisch ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Mhm. Und wenn eine Kommune praktisch in eine finanzielle Schieflage gerät, also ein starkes strukturelles Defizit hat, dann gibt es dieses Haushaltssicherungskonzept und dann wird eigentlich die, sagen wir mal, Handlungsfreiheit einer Kommune aufsichtlich eingeschränkt. Ja, dann sind zum Beispiel sogenannte freiwillige Aufgaben nicht mehr ohne weiteres möglich. Die muss man sich dann genehmigen lassen. Ja,
so ein Insolvenzverwalter ist dann da oder so.
Ja, genau, so ungefähr kann man das irgendwie beschreiben. Ne? Mhm. Also wenn jetzt eine Stadt zum Beispiel freiwillige Maßnahmen hat wie Förderung von irgendwelchen kulturellen Dingen, dann kann das als freiwillige Maßnahme dann möglicherweise pflichtig eingeschränkt werden. Mhm. Das heißt, eine Kommune versucht eigentlich nicht im Haushaltssicherungskonzept irgendwie zu landen, weil ja, man sich alles Mögliche genehmigen lassen muss und viele Benefits für die Bürgerinnen dann möglicherweise einzuschränken sind.
Aber ihr seid ja nicht da drin, oder?
Brühl ist da nicht drin. Aber wir haben momentan, sagen wir mal, große Bauprojekte, die die Öffentlichkeit und auch die Politik zum Teil irgendwo sehr beschäftigen. Ja, die Stadt hat einen, sagen wir mal, Rathausneubau gemacht, der aufgrunden Corona und Handwerker und Kostensteigerungen, sagen wir, etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Dann haben wir momentan eine Feuerwache, die in Neuplanung ist, wo, sagen wir mal, eine sehr große Aufregung in der Bürgerschaft und auch in der Politik ist, was ich komplett nachvollziehen kann. Und die Bedenken bestehen dann schon, dass wenn man eine solche große Bauaufgabe, die dann auch so teuer ist, also hier stehen irgendwie 65 Millionen irgendwie im Raum.
Ja, wie viel Millionen?
65 Millionen. Ja, da ist dann zwar schon eine Reserve drin und dann hat man nochmal 30% Kostensteigerungsreserve reingepackt und ist dann irgendwie bei 85 Millionen. Dann hat man aber auch gesagt, naja, vielleicht wird's ja noch teurer. Und das führt dann eben auch in der Politik bei den Ehrenamtlichen, die natürlich sich dafür sorgen, dass, sagen wir mal, die Stadt auch zum Beispiel im Klimaschutzbereich und so weiter sich engagieren kann, zu sorgen, dass das nicht mehr möglich ist. Ja, einfach weil das Geld nicht mehr da ist und auch für viele Bürgerinnen. Ja, es steht dann schon die Angst im Raum irgendwie, dass die Stadt vielleicht in so handlungsunfähig wird, dass viele den einzelnen wichtige Dinge dann auf dem Prüfstand stehen. Und
das heißt, ihr seid ist ein bisschen angespannt bei euch, aber alles noch so handelbar. Aber es sind große Projekte in der Pipeline,
die
Kostensteigerungen bergen, wo man sagt, ja, darf jetzt auch nicht zu viel.
Genau. Und es gibt natürlich irgendwie, sag mal, man versucht natürlich das Risikomanagement möglichst gut zu halten. Aber wir haben, sagen wir mal, eine sehr große Achillesferse im Bereich der Ausschreibungen. Ja, also eine Kommune kann Aufträge nicht irgendwie an irgendwen vergeben. Das ist Korruptionsvermeidung. Ja, und soll den freien Markt schützen. Sondern muss nach gewissen Kriterien ausschreiben. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir mal das Rathaus jetzt gerade habe, und ich habe, jetzt fiktiv, das ist da jetzt nicht vorgekommen, zwischendurch eine Trockenbaufirma, die pleite geht, aus welchen Gründen auch immer, und diese Trockenbaufirma ihre Arbeit einstellt, dann können die Gewerke, die daran anschließen, nicht weiterarbeiten und können dann im Prinzip mehr Geld fordern, weil ja im Prinzip der Ausführungszeitraum irgendwie nicht mehr gewährleistet ist. So kommt es zu einem Nachtragsmanagement und plötzlich zu einer Kostenexplosion. Es gibt in Köln eine Schule, das ist das Hansa-Gymnasium, bei uns schräg gegenüber. Ich wohne in Köln.
Genau.
Ja. Und das Ding ist jetzt seit 10 Jahren geräumt und Baustelle, und die mussten irgendwann einem Architekten oder einer Planerin wegen Schlechtleistung kündigen, und danach ist denen das gesamte Zeit- und Kostengerüst irgendwie ins Rutschen geraten.
Kann man da nicht kündigen und sagen, Architekt 2, bitte du jetzt. Ich umgehe alle Ausschreibungen, es muss weitergehen, du machst es jetzt. Der vorher vielleicht in der Ausschreibung an zweiter Stelle war. Hier, komm.
Nee, so leicht ist das eben nicht. Dann wird im Prinzip sozusagen alles auf Null gesetzt, und es ist tatsächlich extrem schwierig. Das heißt, diese großen Bauvorhaben, die sind auch aufgrund des Ausschreibungsrechts und weil heutzutage einfach alles viel komplizierter ist, zum Teil eben auch dafür verantwortlich, dass solche Bauprojekte zum Teil komplett aus dem Ruder laufen. Ne? Man fragt sich immer, wie kann das sein? Das liegt aber nicht immer daran, dass, sagen wir mal, die in den Stadtverwaltungen oder in den Bauverwaltungen irgendwie zu blöde sind, sondern manchmal ist auch einfach Pech in Verbindung mit Ausschreibungsgeschichten und allgemeinen Preissteigerungen eben ja, dafür hauptursächlich.
Arbeitet eigentlich irgendjemand daran, das zu vereinfachen? So, also es gibt
das
ja
diese ganzen. Das wüsste ich auch gerne. Das wird immer behauptet, aber ja. In, sagen wir mal, sehr vielen staatlichen Bereichen sind die rechtlichen Regularien und Vorschriften ja viel, viel schmerzhafter, als das vielleicht irgendwie vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und also ich bin jetzt, sagen wir mal, seit 25 Jahren irgendwie in dem Business und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann etwas substanziell vereinfacht habe. Es wird eigentlich immer komplizierter.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich so eine Grundkrankheit. Okay, das ist Brühl, wie finanziert, wie viel Geld, kannst du sagen, wie viel Geld ihr so im Jahr habt zur Verfügung?
Nee, das weiß ich gerade tatsächlich jetzt nicht spontan, weil dadurch, dass ich noch irgendwie, sagen wir mal, nicht so lange da bin, habe ich die Zahlen noch nicht wirklich auf der Kette.
Nee, das verstehe ich auch vollkommen. Gut, gehen wir mal weiter durch. So, wer sind eure Kunden? Natürlich eigentlich Bürger, Bürgerinnen. Dafür macht ihr euer ganze Arbeit. Ne? Das kann man wirklich.
Ja, das sind die Bürger, Bürgerinnen. Das sind aber auch die Gewerbetreibenden, ja, die im Prinzip klar, dann Firmen. Auch hier die Stadt bespielen. Das sind Kulturtreibende, das sind Besucherinnen. Ne? Ich meine, gerade Brühl ist ja mit den Schlössern und auch mit dem Phantasialand irgendwie, sagen wir mal, Anziehungspunkt für ja regionale und überregionale Besucherinnen und die würde ich eigentlich auch zum Kundenstamm zählen. Also eigentlich alle Leute, die sich hier irgendwann blicken lassen, wohnend, besuchend.
Genau. Und aber so eine Stadt kann sich ja jetzt nicht wie ein Unternehmen auch so zu Zielgruppen raussuchen, dass sie sagen, wir machen jetzt mal 10 Jahre, konzentrieren wir uns mal nur auf die Tourismusmenschen. Du musst ja schon auch immer eigentlich alle parallel gleichzeitig im Blick haben, ne? Das ist
ja klar, sicher, ne? Auf der anderen Seite ist es schön, du hast ja irgendwo in den Fragen auch drin, ne? Ja. Wie gewinnt ihr eure Kunden? Genau. Naja, gut, wir haben eine Monopolstellung, ne? Ja. Als Stadt ist man eben als Stadtverwaltung die Ansprechpartnerin und die Bürger können, wenn sie sich nicht für einen Umzug entscheiden oder für einen Verkauf, sind sie halt auch darauf angewiesen. Auf der anderen Seite steht ja zwar nicht die Stadtverwaltung, aber zumindest sagen wir mal die politischen Gremien stehen ja regelmäßig zur Wahl und machen ja dann im Idealfall auch der Stadtverwaltung, sagen wir mal, Vorgaben, Zielvorstellungen, kontrollieren die Verwaltung, ja, und sorgen dafür, dass sich das Gemeinwesen möglichst irgendwie im Interesse des demokratisch ermittelten Bürgerwillens hin entwickelt.
Und ja, das sind eure Kunden. Was sind, das fragt mein Unternehmen auch immer, was sind die größten Probleme eurer Kunden gerade, die ihr gerade mit euren Produkten lösen wollen? Was würdest du da sagen, wenn du sagst, ja, die Bürgerinnen und
Bürger? Also das ist natürlich sehr subjektiv, ja. Und ist dann auch die Frage, wer sind unsere Kunden? Also ich denke mal, ein ganz großes Problem unserer Zeit ist tatsächlich die Wohnsituation. Ja, und wir haben in der Region nicht genug Wohnungen, was natürlich auch ein Grund für die Preissteigerungen sind. Und
kommen dann immer mehr Leute zu euch, kurz gefragt. Also wächst ihr so von den neuen Menschen?
Ja, jetzt aktuell kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube schon. Es gibt, sagen wir mal, immer ein Flächenwachstum und auch ein Wachstum der Wohneinheiten, aber die Leute haben auch immer mehr Wohnfläche pro Kopf. Ja, und wie das jetzt hier in Brühl gerade aussieht, das weiß ich aus der Hüfte geschossen gar nicht. Wir haben aber im Prinzip, obwohl hier regelmäßig geplant wird, eigentlich, glaube ich, eine Stagnation der Einwohnerzahlen.
Okay. Ja? Trotzdem müssen die irgendwo wohnen und
das
ist ein großes Problem, ja.
Weil aber es sind ja nicht nur diejenigen, die in Brühl irgendwie wohnen, die hier wohnen möchten, sondern wir haben ja es ist ja ein regionales Problem. Ja, die Stadt Köln liegt natürlich im Zentrum der Attraktion, aber auch sozusagen des Problems. In Köln ist, sagen wir, nicht genug irgendwie Wohnraum vorhanden und die Leute suchen in der Region. Corona hat natürlich dafür gesorgt, dass auch viele Leute durch mehr Homeoffice und so weiter vielleicht ihre Fixierung irgendwie auf die Metropole etwas verloren haben und sich etwas mehr im Umland sortieren und suchen. Und wir haben zur Frage, wer ist denn der Kundenkreis? Wir haben jetzt hier Leute, die schon hier wohnen, Ja, die haben möglicherweise andere Vorstellungen, die sagen, nee, wir wollen gar nicht irgendwas erwachsen und da kommen irgendwie mehr Leute und die fahren ja auch noch rum und die nehmen meinen Parkplatz weg und was weiß ich was. Mhm. Und wir haben diejenigen, die noch nicht hier wohnen, ja, die eigentlich suchen, die aber eigentlich am kommunalen Diskurs noch nicht beteiligt sind. Und das ist gerade, wenn man überlegt, naja, Wohnungen schaffen, was bedeutet das? Entweder man macht Neubaugebiete, ja, sozusagen auf der grünen Wiese, was man jetzt auch nicht unbedingt will, oder man guckt, dass man Nachverdichtung betreibt. Das ist so ein Schlagwort der letzten Jahre, was auf der einen Seite cool ist, weil man denkt, naja, ich mache eben eine Nachverdichtung in Bereichen irgendwie innen, wo es schon Straßen gibt und wo man nicht so viel machen muss. Auf der anderen Seite verdichtet man eben das Wohnumfeld von den Leuten, die es gerade genießen, genau, im Bereich zu leben, der nicht so verdichtet ist. Ja. Und das führt natürlich zu Konflikten und das ist an manchen Stellen, in manchen Baugebieten, war es zumindest in meiner letzten Kommune, war auch so ein bisschen Kulturkampf zwischen denjenigen, die schon wohnen und denjenigen, die noch nicht wohnen. Klar. Und die Gefechtslinie ist manchmal irgendwie sehr schmerzhaft und wird natürlich von denjenigen, die schon im Gemeinwesen ansässig sind und ihre Nachbarschaft verteidigen, teilweise auch überdeutlich bestimmt.
Zum Ausdruck. Okay, Wohnen, was kommt danach? Ist das dann Arbeiten? Das wird immer so oft genannt, Wohnen und Arbeiten, oder ist das gerade, oder
ist das nicht so ein Thema? Doch, Arbeiten ist natürlich ein großes Thema. Wir haben auch, sagen wir mal, einige Umbrüche. Ich sag mal, eine Stadt finanziert sich ja nicht nur über die Steuern, sondern auch über Gewerbesteuern. Das heißt, die großen Gewerbesteuerzahler sind auch schon eine wesentliche Einnahmequelle. Und die Arbeitsplätze dort, und die sind natürlich auch für die in Brühl jetzt Wohnenden irgendwie attraktiv, dass sie nicht so weit fahren müssen. Mhm. Brühl hat gerade irgendwie, sagen wir mal, einen großen Arbeitgeber und Steuerzahler verloren oder ist ein Begriff. Ja. Das ist die Firma Renault. Ja, die zwar mit Teilen noch irgendwie hier bleiben wird, die aber letztlich von Köln abgeworben wurde und die hinten in den Bereich hier, wie heißt das, Alkolon, also bei Ostmob, hinten in der Nähe vom Karlsberg-Victoria, E-Werk, sich ansiedeln wird. Das heißt, so jemand geht weg, das führt zu starken strukturellen Umbrüchen, es werden Flächen frei. Und da ist dann die Kunst irgendwie, wie man solche Flächen irgendwie so besetzt, dass auch wieder Arbeitsplätze entstehen, dass eine Prosperität entsteht. Natürlich ist ein Interesse daran, auch wieder Gewerbesteuer einnehmen zu können. Und das sind dann irgendwie große Aufgaben, die auch für eine Stadtverwaltung erwachsen. Mhm. Ja, so kleine, das sind die Gewerbegebiete.
Kleine Exkursfrage, das kommt mir gerade so in den Sinn. Ich wohne ja hier in Neu-Ehrenfeld und Ehrenfeld ist um die Ecke und es gibt ja immer so dieses Thema, wie Stadtviertel sich so entwickeln. Ne? Mhm. Erstes sind das irgendwie Arbeiterviertel, Industrie und dann gentrifizieren sie sich so langsam. Mhm. Ne? Und ich frage mich immer, wenn so Viertel aber nicht so richtig funktionieren, keine Ahnung, Leerstände und so, denke ich immer, ist doch so einfach. Mach die Mieten niedrig, dann kommt die Künstler, dann kommen die Verrückten, die ziehen wieder die anderen an, dann ziehen sich die Mieten wieder hoch. Man kann doch immer diese Gentrifizierungsspirale wieder auf Anfang setzen, in Gebieten, wo man sagt, ja, hier müssen wir mal einen neuen Impuls setzen. So einfach ist es nicht.
Gut. Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie sich mal in Deutschland irgendwie Bereiche anguckt, die wirklich strukturschwach sind, irgendwie im Osten, ja, zum Beispiel, da funktioniert das ja dann irgendwie auch nicht so, ne? Weil
da haben die es probiert, sagst du, und die haben gesagt, hey, ich mach's günstig.
Nee, was heißt probiert? Es sind aber ganz viele Dinge weggebrochen und es braucht einfach unglaublich lange irgendwie, um so zu machen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, ganz, ich sag mal, abgebrüht irgendwie zyklisch denkt, kann man sagen, naja gut, dann hat's halt mal irgendwie 10, 15 Jahre irgendwie eine Situation, die alle fürchterlich finden und irgendwann geht's dann wieder bergauf. Ja. Wird aber jetzt nicht unbedingt denjenigen, die jetzt in der Ecke wohnen, irgendwie gerecht, ja. Mhm. Und im Mittelalter gab es auch diesen hübschen Begriff Wüstung.
Ja? Was ist das denn?
Wüstung? Wüstungen sind aufgegebene Siedlungen. Die sind dann halt einfach wüst geworden und irgendwann in sich zusammengefallen. Aha. Findet jetzt heutzutage eine geringere Akzeptanz als im Mittelalter.
Okay, alles klar.
Ist auch nicht die Erwartungshaltung, die Bürgerinnen irgendwie an die Stadtverwaltung haben. Ja, nein, man muss dann irgendwo gegensteuern. Man sieht das ja zum Beispiel auch in der Innenstadt. Das ist ja auch momentan ein Thema. Ja. Genau. Wir haben, sagen wir mal, starke strukturelle Veränderungen. Die Leute kaufen viel im Internet. Ja. Die Leute fahren mit dem Auto meistens, nicht mit dem Lastenrad, fahren irgendwelchen Supermarktzentren irgendwo. Es gibt Nachbarstädte, die eigentlich, sagen wir mal, kein richtiges Zentrum haben, sondern stattdessen ein Einkaufszentrum mit vielen Parkplätzen. Und ich sag mal jetzt hier unsere schöne Innenstadt konkurriert natürlich damit. Ja. Also die Bürger können sich ja keine andere Stadt aussuchen, die wohnen hier, aber die können natürlich ihr Geld in eine andere Innenstadt fahren, was dann als Frequenz fehlt und hier dann auch schon in Teilen dafür sorgt, dass Leerstände da sind. Und das macht sich im Stadtbild bemerkbar. Und es ist vor allem etwas, was was einen Prozess darstellen kann, der auch einen Trading Down beginnt. Ja, ich sag mal, ein oder zwei Ladenlokale, die leer stehen, sind kein Problem. Sind es mehr, ist das etwas, was eine Dynamik entfalten kann, eine Negativdynamik. Leerstände, abgeklebte Schaufenster, dann kommen Benutzungen von, weiß ich nicht, hier Nailart bis Spielhalle oder. Und das ist halt auch eine Aufgabe, wo man als Stadt eine Antwort finden muss, daran zu gehen. Das ist aber schwierig, weil die Häuser gehören oft irgendwie oder meistens privaten Eigentümern. Ja. Das ist dann vielleicht hier in Brühl, ist eine Altstadt, das sind dann irgendwelche kleinen alten Häuschen, wo die Wohnungen da oben durch das Ladenlokal erschlossen sind. Das sind alte Schaufensteranlagen, die umgebaut werden müssten. Ja. Sagen wir mal, sanitär, energetisch und so weiter, ist eine riesige Aufgabe und wir müssen jetzt gucken. Wir haben zwei Bereiche in der Innenstadt, wo sich das durchaus bemerkbar macht, dass wir auch eine Häufung haben. Da muss man jetzt gucken, wie gehe ich auf die privaten Eigentümer zu, ja, und mache, sagen wir mal, eine konstruktive Form der Zwangsberatung, also ein Angebot, ja, wie, sagen wir mal, Menschen, die vielleicht irgendwie so ein Haus haben, aber gar keinen Pack anhaben. Ja. Das sind dann irgendwie vielleicht ältere Menschen, die gar nicht wissen, irgendwie, wie sie eigentlich jetzt mit diesem Problem umgehen, ja. Und wir haben jetzt das große Thema aus dem Klimaschutz heraus, Sanierungspflicht, ja, über die Heizungen. Ja. Das ist, wenn man jetzt so ein altes Objekt hat, einfach schon eine Riesenaufgabe. Ne? Ja? Weil letztlich, um eine Wärmepumpe einzubauen zum Beispiel, muss ich ja erstmal den Energiebedarf senken, damit ich die Wärmepumpe auch klein genug bauen kann. Dafür muss ich aber eigentlich das ganze Haus anpacken. Und das sind schon irgendwie dicke Bretter, die jetzt irgendwie vor den Eigentümerinnen irgendwie liegen, die gewaltig sind. Und da werden wir auch schauen müssen als Stadt, wie wir genau in diesen zentralen Bereichen irgendwie gucken, dass wir die Leute ans Händchen nehmen und ihnen vielleicht irgendwie einen Weg weisen, wie man da irgendwie weiterkommt.
Das macht ihr so im Rahmen dieser Kommunalwärmeplanung. Das ist dann so, dass ihr zum Beispiel guckt, ja, wie schaffen wir das jetzt, dass unsere Kunden und Kundinnen quasi, das ist ja wieder das große Thema Wohnen, wie sie weiterhin, ja, sag ich mal, zu normalen Preisen oder zu vertretbaren Preisen wohnen können. Und dazu gehört ja auch die Energie, die reinfließen muss, um dass die Bude warm und hell.
Genau, das ist im Prinzip auch Teil des Klimaschutzes, dass man da irgendwie Beratungen und so weiter macht. Aber dieses Thema, sagen wir jetzt, Innenstadt ist irgendwie noch ein anderes Thema. Das ist wirklich die Attraktivierung des Innenstadtbereiches, damit man einfach eine attraktive Wohnumgebung irgendwie schafft. Ne?
Was könntet ihr denn konkret machen für so jetzt, wenn dieses Thema Heizung für die Bürger in eurer Stadt? Wenn die jetzt, kann die Stadt irgendwas machen? Jetzt gucken ja alle nach Berlin und zum Habeck. Mhm. Was ist da alles so? Aber könnt ihr jetzt auch schon was machen? Oder?
Also es gibt das Thema Energieberatung, das zum Teil stattfindet, wobei es ja auch kein Geheimnis ist, dass gute Energieberatende irgendwie Mangelware sind. Ja, es gibt, ich glaube, ein kommunales Förderprogramm dürfte kaum zu finanzieren sein. Aber es gibt noch ein Thema, ich weiß nicht, das weißt du besser als ich, kommunale Wärmeplanung. Ja. Das heißt, die Kommune kann natürlich, sagen wir mal, strategisch überlegen, wie kriegen wir überhaupt, sagen wir mal, Rahmenbedingungen hin, dass BürgerInnen irgendwie die optimale Heizquelle irgendwie für ihr Gebäude finden. Ja, jetzt haben wir in Brühl das Glück, dass wir, sagen wir mal, funktionierende Stadtwerke haben, die auch im Vollbesitz irgendwie der Stadt sind. Und da müssen wir uns natürlich jetzt irgendwie auf den Weg machen, dass man die Rahmenbedingungen dafür schafft. Wenn ich jetzt große Stadtviertel habe, die meinetwegen über Strom geheizt werden müssen, muss ich ja gucken, habe ich überhaupt genug Leitungen, die dahin führen. Kommunale Wärmenetze, also entweder Nahwärme mit, zentralen Kraftwerken in einem Quartier oder Fernwärme, genau. All da muss man jetzt schauen, wie es wie man das organisiert bekommt. Da bin ich auch zum Teil selber noch so ein bisschen ratlos oder erst dabei, mich onzuboarden. Ne? Das sind immer neue Aufgaben, die man eben auch in der Stadtverwaltung irgendwie dann auf den Tisch bekommt.
Mhm. Mhm. Wir haben uns ja auch im Rahmen einer Veranstaltung kennengelernt, wo es darum ging, so einen digitalen Zwilling von so einer Stadt anzufangen. Mhm. Ne? Jetzt frage ich mich, wie, wenn du auch sagst, ich mache diese Flächennutzungsplanung oder wenn du jetzt dann Infrastruktur, ja, das muss ja zusammenhängen irgendwie. Ne? Die Flächen sind da, die Infrastruktur muss rein. Wie habt ihr das bislang eigentlich geplant? Hast du einen großen Plan von der Stadt digital und kannst da irgendwie, keine Ahnung, hin und her schieben und das mache ich so? Oder was ist eure Software eigentlich für sowas?
Na, schön wär's. Also grundsätzlich, sag mal, die Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema, ist ein riesendickes Brett, ja. Da muss man jetzt irgendwie unterscheiden. Also ich komme tatsächlich noch aus einer Zeit, ich bin ja mit 55 irgendwie alt genug, um noch mich zu erinnern, sag mal, dass man praktisch Mutterpausen hatte. Ja, dann hat man irgendwie diese Mutterpausen irgendwie durch so ein Gerät gejagt und hat dann praktisch die Pläne, auf denen dann mit Transparentpapier und schwarzen Stiften und mit Kratzen und Handkolorieren und so weiter gearbeitet wurde. Mhm. So, mittlerweile sind wir einen ganzen Schritt weiter. Zwischenzeitlich gab es dann die Computerzeichnungen und wir sind jetzt eigentlich im GIS. Ja, für diejenigen jetzt, für die Hörenden, die nicht wissen, was es ist. GIS heißt im Prinzip Geoinformationssystem. Das heißt, ich habe nicht mehr irgendwelche Rechtecke auf Plänen, sondern ich habe fiktive Flächen, die über ihre Eckpunkte, die mit dem Koordinatensystem georeferenziert sind, definiert werden. Mhm. Und die kann man praktisch auch außerhalb der Zeichnung wiederfinden. Das heißt, die Zeichnung ist nur ein Bild dieser Koordinaten. Und man kann diese Flächen mit allen möglichen Informationen füllen. Mhm. Das ist natürlich traumhaft. Und mittlerweile liegen ja viele, viele Informationen auch so vor, über das Land, über dritte Quellen, über Open Data und das fängt mit dem Kataster an und so weiter. Aber viele kommunale Daten sind tatsächlich noch nicht im GIS und wir arbeiten jetzt mal jetzt daran, überhaupt, sagen wir mal, eine GIS-Koordination einzuführen, dass es jemand gibt, der dieses Regal sozusagen plant, aufbaut, wo dann die verschiedenen datenführenden Stellen in der Stadt alles einsortieren.
Also ach so, aber das GIS wäre eigentlich diese Software, wo gibt es auch in den meisten Städten schon Kommunen.
Naja, jeder hat irgendwas im GIS, aber die Frage ist halt irgendwie, gibt es nur ein paar Inseln, ja, oder ist das ein Gesamtsystem? Und ich würde mal sagen, dass wir hier noch irgendwie deutlich Luft nach oben haben. Und das ist eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren, all diese Informationen zusammenzubekommen. Wir hatten ja das Beispiel kommunale Wärmeplanung. Wenn ich jetzt ein Wärmenetz irgendwo plane, dann bedeutet das ja, dass ich die Wärme in der Straße irgendwo neben der Kanalisation in einem Rohr oder wie auch immer irgendwo hinführe. Da muss ich die Straße aufreißen. Ja. Wenn ich also jetzt eine kommunale Wärmeplanung mache, wäre es hilfreich, dass man das gesamte kommunale Straßennetz komplett georeferenziert vorliegen hat. Das haben wir. Dass man das Entwässerungsnetz komplett vorliegen hat, das haben wir auch. Aber dass man darüber hinaus noch weitere Informationen wie Zustand der Straße und so weiter eben auch vorliegen hat. Ne? Da bewegen wir uns jetzt auch hin, aber es ist einfach noch eine Aufgabe von mindestens ein paar Jahren, wenn wir uns da personell gut aufstellen können, bis man all diese Informationen hat, um wirklich dann auch effizient und sinnvoll damit arbeiten zu können.
Und hast du dann selber immer so einen digitalen Zwilling in deinem Kopf oder wenn du jetzt auch neu bist, du bist ja wie so eine Landkarte, stelle ich mir vor, wo so ein paar Flächen sind irgendwie noch grau, die kennst du nicht, ein paar hast du schon ein bisschen drauf, ein paar nicht. Entwickelst du das in deinem Kopf so ein bisschen, so ein Gefühl für die Stadt? Oder hast du da auch ein Tool irgendwie, wo du da immer so reinguckst und so ein bisschen durch die Gegend fliegst oder eher noch im Kopf?
Also ich tatsächlich irgendwie so etwas im Kopf. In Brühl ist es mir noch nicht gelungen, das zu komplettieren. Wie gesagt, ich bin erst 4 Monate hier. Ja, das dauert noch ein bisschen. Mhm. In meiner alten Stadt hatte ich das irgendwie im Kopf. Ich habe vorher in Pulheim gearbeitet. Mhm. Aber das ist so. Und ich denke mal, irgendwie räumliches Vorstellungsvermögen, überhaupt Vorstellungsvermögen, Standbein, Spielbein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt irgendwie bei meiner Arbeit. Das muss man haben.
Mhm. Ich gucke nochmal hier meine Fragenliste. Da habe ich 2 kleine Bereiche noch, dann können wir nochmal auf die anderen Themen gehen. Hm. Vielleicht nochmal so die Partner, mit denen ihr so zusammenarbeitet, außer die Stadtverwaltung. Was sind so die die wichtigsten Partner. Ich denke mal, ein Stadtwerk so in der großen, das hilft viel zu tun, aber vielleicht gibt es noch andere, mit denen man eigentlich, die man eigentlich braucht, um in der Stadt was hinzukriegen.
Jo, also grundsätzlich ist es so, dass der Kreis der Partner natürlich oder Partnerinnen irgendwie komplett offen ist. Ne? Das ist eigentlich das Schöne an unserem Job. Man hat auf der einen Seite so ein Pflichtprogramm, das man macht. Es gibt so einen Bereich, den man auch erwarten kann. Und aber eigentlich spielt einem jeder Tag irgendwo, sagen wir mal, möglicherweise eine neue Aufgabe mit neuen Leuten, mit neuen Kontakten, wo man was lernen kann und muss irgendwie ins Büro oder auf den Schreibtisch. Zum Beispiel ist jetzt dieser Krankenhaustermin heute. Ich habe jetzt vorher noch nicht mit dem Krankenhaus irgendwie zu tun gehabt, außer im privaten Bereich. Und jetzt hat man eben, sagen wir mal, ein Krankenhaus irgendwie als Partner, als Kunden und guckt, dass man sich irgendwie in die Erfordernisse irgendwie von seinem Krankenhaus reinhat. Und dann ist eben jetzt ein Krankenhaus ein Partner. Ansonsten gibt es, sagen wir mal, in der Innenstadt natürlich irgendwie die Akteure, die Partner sind. Ich habe in der Vergangenheit in Karst, in meinem ersten Job, beim ersten Förderprogramm Immobilien- und Standortgemeinschaften irgendwo mitgewirkt. Das nennt sich im Englisch Business Improvement District und die Idee ist, dass eben die Stadt als ein Akteur mit den Eigentumhabenden und den jenigen, die praktisch die Geschäfte und die Dienstleistungen irgendwie in der Stadt ausführen, sich zusammensetzt und überlegt, was ist in einer Stadt, in einem Stadtzentrum nicht gut, was ist gut und wie kann man das weiterentwickeln, ja? Und da haben wir dann irgendwie innerhalb von, ich glaube 2 oder 3 Jahren mit den Eigentümern und den Geschäftsinhabern an einer Innenstadtvision geplant und da war dann zum Schluss bei der Präsentation des Hauptentwurfes tatsächlich die Eigentümerin eines Dessous-Geschäftes, diejenige, die vorne im Ratssaal die Planung vorgestellt hat. Ja, das ist total witzig, vor allem, weil sie vermutlich sonst eine von denjenigen gewesen wären, die gegen die städtische Planung gewettert hat. Ja. Also wie gesagt, letztlich, Partner von uns sind immer die, die man irgendwo bei einer Aufgabe oder bei einer Problemstellung trifft. Und
für sich gewinnen kann dann auch.
Genau, ne? So. Und da kommt es wirklich darauf an, dass man einfach persönliche Arbeitsverhältnisse und irgendwie Vertrauen irgendwie aufbaut, damit man mit den Leuten irgendwie weiterkommt. Wie gesagt, Geschäftsinhabende, das sind dann, sagen wir mal, teilweise kleinere Läden, das sind aber oft auch Inhabenden oder die Planenden für Supermärkte, ja, mit denen man, mit denen ich oft zu tun hatte, wo man dann schlicht und einfach auch die Gesetzmäßigkeiten und Rahmenbedingungen irgendwie von so einem Supermarkt irgendwie lernt. Mhm. Ja. Möbelhaus hatte ich schon und eigentlich gibt es 1000 Sachen, kulturelle Einrichtungen, ja. In Pullheim hatte ich mit der Stiftung Kunstfonds für eine Künstlernachlassstiftung irgendwie zu tun. Denkmalpflege, also es ist einfach total bunt und ich glaube, das macht auch eigentlich, sagen wir mal, den Job irgendwie so interessant, weil es halt, wenn man neugierig ist, und das würde ich für mich in Anspruch nehmen, 1000 Dinge hat irgendwie, auf die man sich stürzen kann und die man machen kann. Man muss halt irgendwie so ein bisschen versuchen, einen Überblick zu halten und
Habt ihr denn so eine Vision auch gemacht, schon für Brühl, oder macht ihr das jetzt im Rahmen zum Beispiel dieses Flächennutzungsplanung, so wie du meintest, dass du gibt's eine abgestimmte Vision, dahin will sich Brühl entwickeln in den nächsten Jahrzehnten?
Wir haben ja unterschiedliche Personenkreise, ja. Also ich glaube, sagen wir mal, dass diejenigen, die in der Stadtverwaltung arbeiten und in dem planenden Sektor sind, wobei ich jetzt nicht nur Stadtplanung sage, sondern auch zum Beispiel die Kollegen vom Jugendamt irgendwie, was jetzt die Kindergartenlandschaft angeht. Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie in der Stadtverwaltung verantwortlich oder arbeitet, das bedeutet aber nicht, dass man eine Führungsposition hat, sondern wir haben auch ganz viele super engagierte Sachbearbeitende, ja, von denen ich sagen würde, die haben eine Vision, die haben einen Treiber und die arbeiten mit einem großen Engagement daran, irgendwie, dass die Stadt irgendwie sich verbessert. Ja. Die haben alle eine Vision. Ansonsten würde man das, glaube ich, nicht machen. Ja?
Aber ihr habt jetzt nicht so aufgeschrieben, so klassisch, so irgendwie wie Unternehmen das machen. Brühl soll die bum, bum, bum Stadt werden.
Nee, das sind ja oft so aufgesetzte Prozesse. Ich bin jetzt in Brühl noch nicht lang genug, um um zu wissen, ob es in der Vergangenheit etwas gegeben hat. Mir ist das jetzt soweit nicht bekannt, aber wir arbeiten in all den Bereichen, die, sagen wir mal, jetzt mit Umwelt und mit verändertem Verhalten zu tun haben damit. Ja, also wir haben für die Mobilitätswende ja momentan ein Mobilitätskonzept in Arbeit und auch, sagen wir mal, auf der Zielgeraden, das ganz deutlich zum Ziel hat, eben die öffentlichen Verkehre zu stärken, ja, für also von Fußgehenden über Radfahrenden bis zu den die Öffis nutzenden, ja, und sagen wir, die Rolle des Autos dann doch ein bisschen zu reduzieren und zu einem anderen Modal Split, also zu einer Verteilung der Verkehrsarten zu kommen. Mhm. Und wir arbeiten auch im Bereich Klimaschutz irgendwie sehr engagiert. Das habe ich Gott sei Dank hier zum guten Teil schon vorgefunden, die Konzepte, die waren weit in der Bearbeitung, was mich als Planungsdezernent auch sehr glücklich macht, weil ich irgendwie merke, dass hier schon super viel Vision und Engagement erarbeitet wurde, irgendwie, wo man eben aufsetzen kann. Ne?
Das stimmt. Ich meine, Klima ist sicherlich ein großer Bestandteil oder sollte es sein, jeder, jeder Vision von jeder Stadt. Vielleicht können wir da dann mal rüberschwenken, nochmal so. Ja. Du sagst, du hast viel vorgefunden. Was meinst du denn, was du vorgefunden hast? Es gibt ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Brühl oder auch eine Idee, wie man, wo man steht, wo man hin will, wo man hin muss. Gibt es das alles? Und auch wie man es finanziert? Ist das schon durchgeplant und alles ist, muss nur noch abgearbeitet werden oder gibt es noch auch viel in der im Maßnahmenplan zu überlegen?
Ja, gut, das sind ja immer Dinge, die erstmal Work in Progress sind. Ja, also ich glaube, sagen wir mal, bei der Stadtverwaltung wird man ja nie an den Punkt kommen, irgendwie, dass irgendwas fertig ist. Ja, das sind Prozesse, dann gibt es irgendwie Meilensteine, dann gibt es Ergebnisse und zumindest wenn die Stadtverwaltung und die Politik gut ist, irgendwie werden die Dinge weitergetrieben. Wenn, sagen wir mal, irgendwo der Treiber oder die Treiberinnen fehlen oder sagen wir mal, die Stadtverwaltung vielleicht nicht so gut ist, dann bleiben Dinge liegen und landen in der Schublade. Ja? Mhm. Wenn ich aber Prozesse habe, die, sagen wir mal, gut gesteuert sind, irgendwo gehen sie weiter und sind aber eigentlich nie fertig. Ja, und mit dem Klimaschutzkonzept sind wir eigentlich, sagen wir mal, schon in sehr vielen konkreten Maßnahmen unterwegs. Das geht von der PV-Förderung oder der also Photovoltaik-Geschichten auf städtischen Gebäuden bis zu der Frage, wie kriegen wir irgendwie Photovoltaik auch zum Teil irgendwie in die Landschaft, ja, bis zu Energieeinsparmaßnahmen und so weiter. Sind wir schon relativ weit unterwegs. Wo die Stadt Brühl, glaube ich, sagen wir mal, sehr weit die Nase vorne hat, ist im Bereich Mobilität, ja. Wir haben natürlich auch hier Bombenvoraussetzungen.
Warum?
Die Stadt Brühl ist relativ klein, kompakt. Ja, also es gibt viele Städte, die sind polyzentrisch. Das heißt, die sind aus verschiedenen voneinander getrennten Ortsteilen geprägt.
Ja.
Das haben wir hier eher nicht. Es hängt alles irgendwo miteinander zusammen, im Guten wie im Bösen. Aber für den Verkehr ist das natürlich toll. Und wir haben die Bundesbahnlinie, wir haben die zweite Bahnlinie, die Richtung Eifel führt, am Bahnhof Kehrberg vorbei. Wir haben die Linie 18 und damit haben wir schon mal drei schienengebundene Verkehrsmittel, die das Stadtgebiet relativ günstig durchkreuzen. Und wir haben in der Vergangenheit den politischen Auftrag gehabt oder die Ermächtigung, ja, auch in dem Bereich Verkehrswende weiterzuarbeiten. Wir sind eine der, ich glaube, drei Stadtbus-Kommunen irgendwie im Rhein-Erft-Kreis, also Kommunen, die, sagen wir mal, selbst einen Stadtbus irgendwie betreiben. Und wir haben auch im Vergleich zu anderen Städten recht, was die Menge angeht, aber auch was die Qualifikation der KollegInnen angeht, sehr gute Abteilung Mobilität. Ja, und da wird mit einem hohen Engagement gearbeitet, irgendwie, wie man das eigentlich so über die Jahre auf die Kette bekommt. Das bedeutet, dass man mehr fürs Fahrrad macht, mehr für Fußgehende, guckt irgendwie, ob tatsächlich der gesamte Straßenraum, wie es ja oft der Fall ist, für das Auto irgendwie sinnvoll ist oder welche Rolle man sinnvoll dem Auto zuordnet.
Ja. Aber da auch mal eine Lernfrage eines Unwissenden oder Einfachdenkenden. Ich denke immer so, Mobilitätswende, ja, ist doch ganz einfach für so eine Stadt. Ich mache das für die Autos immer unbequemer und für die anderen immer bequemer. Also ich nehme immer mehr Parkplätze weg, mache immer mehr Linien und dann warte ich, was passiert und dann werden sich die Bürger schon früher oder später irgendwie für ein anderes Verkehrsmittel entscheiden. Ist doch so ein so ganz einfach im Grunde, da so ein bisschen umzulenken, indem man einfach Sachen unbequemer und andere Sachen bequemer macht.
Na gut, das nennt sich dann im Planerdeutsch nennt sich das Push and Pull, ja.
Ah, okay.
Ist im Prinzip so, aber das endet natürlich dort irgendwie, wo man es übertreibt und die Menschen nicht mitnimmt. Ich meine, wir leben ja nur Gott sei Dank irgendwie in der Demokratie, ja. Und entscheidendes Gremium ist für alle Vorschläge, die die Verwaltung macht, ist der Rat der Stadt, beziehungsweise vorberatend die Fachausschüsse. Und man muss natürlich gucken, also erstmal möchte man ja die Bürgerinnen irgendwo mitnehmen. Mhm. Keiner möchte ja, sagen wir mal, an dieser Stelle ständig im Konflikt sein oder sich von der Mehrheit der Leute anhören, dass man irgendwie am Bedarf vorbeiplant, auch wenn man selber eine ganz andere Überzeugung hat. Mhm. Aber die Menschen wählen ja und wenn die Menschen dann, sagen wir mal, die Nase voll davon haben, irgendwo, dass man ihnen vielleicht mit einer aus unserem Blickwinkel sachlichen Berechtigung Vorschriften macht, dann wählen sie anders und dann ändern sich die Mehrheiten und dann ist eine solche Entwicklung nicht nachhaltig. Also wenn wir jetzt momentan vielleicht, sagen wir, eine Ratsmehrheit haben, die auch zu, sagen wir mal, deutlicheren Maßnahmen bereit wäre, ja, man aber dann die Sache so übertreibt, dass die abgewählt wird und dann vielleicht, sagen wir mal, ganz andere Leute irgendwie entscheiden, dann hat man zwar in einem Zyklus viel erreicht, wird danach aber eigentlich den Prozess abwürgen. Und uns geht es eigentlich, das ist auch hier eine gemeinsame kollegiale Meinung, darum, dass man an dieser Stelle versucht, alle mitzunehmen und dass vielleicht auch bei einem politischen Wechsel Maßnahmen, die eingeleitet sind, auch fortgeführt werden. Wir haben ja im Prinzip alle 5 Jahre irgendwie unsere Wahl. Und solche Planungsprozesse brauchen ihre Zeit, ja, über die Vorbereitung, Beschlüsse, dann wollen die noch implementiert werden. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele Kommunen, in denen die Verwaltung polarisierender unterwegs ist, weil sie von der Politik aufgefordert wird. Mhm. Und dann gibt es einen Wechsel in der in der Politik und dann werden die Dinge nicht weitergeführt. Und das sind das sind dann irgendwie Vorgänge, die, sagen wir mal, ein Ziel auch nicht irgendwie besser umsetzen lassen und die eigentlich auch viele Ressourcen irgendwie verbrannt haben. Ne?
Und was?
So, und 5 Jahre später, wenn es vielleicht nochmal einen Wechsel gibt, dann sind vielleicht diese alten Grundlagen gar nicht mehr nutzbar. Also ich finde schon, sagen wir mal, dass man dafür sorgen sollte, dass eine Maßnahme eine möglichst breite Akzeptanz hat und dazu gehört eben auch, dass man die Menschen mitnimmt, die erstmal vielleicht eine andere Meinung haben.
Mhm. Okay, das ist ja nicht nur bei der Mobilität so. Das ist ja auch, wenn man mal dahin guckt, wie man so eine Stadt jetzt vorbereitet auf Ereignisse, die durch die Erderwärmung, fortschreitet und die wahrscheinlich nicht bei 1,5 oder 6 oder 7 Halt macht, die also dazu führt, dass wir extreme Wetterereignisse bekommen. Mhm. Das vielleicht erstmal so gefragt, habt ihr ein Bild davon, was auf euch zukommt auf Brühl, was passieren wird?
Man setzt sich jetzt nicht zusammen und macht ein Horrorszenario, auf das man sich vorbereitet, aber ich glaube, dass die Planenden und auch große Teile der Politik das sehr wohl haben, ja. Mhm. Das hängt von den steigenden Temperaturen ab, was natürlich zu mehr Hitze in der Stadt führt. Ich gucke jetzt hier aus meinem Büro in den wunderschönen Schlosspark. Der Schlosspark besteht überwiegend aus Bäumen, die mit der Hitze nicht so gut klarkommen. Ja, das heißt, die Schlossverwaltung hat das große Problem, dass denen kurz oder lang irgendwie die ganzen großen und historischen Bäume hier irgendwie abnippeln. Ja. Wir haben, das Thema Starkregenereignisse, ja. Das ist vielleicht noch irgendwo am ehesten beherrschbar, weil man zwar mit einem großen Aufwand, aber guckt, dass man, Kanäle ausbaut, dass man Engstellen abbaut, ja, dass wir versuchen, irgendwie im Sinne der Schwammstadt mehr dafür zu sorgen, dass Speicherflächen, zum Beispiel Dachbegrünungen und so weiter entstehen, ja. Das sind zum Teil, einige technische zentrale Maßnahmen, sind aber insgesamt eben auch Maßnahmen, die dazu beitragen, dass mehr Wasser versickern kann. Das stößt aber natürlich irgendwie an Akzeptanzprobleme, wenn man den Leuten zum Beispiel sagt, irgendwie, dass sie jetzt ihren ehemaligen Vorgarten bitte nicht mehr irgendwie komplett versiegeln, Ja,
genau.
Weil es A.
Klassischen nicht Steingärten.
Gut, ja. Ja, die Steingärten sind ja wenigstens noch versickerungsfähig, ja, aber weil es halt irgendwie, ja, auf gut Deutsch scheiße aussieht, ja, ja aber dazu auch noch irgendwie, sagen wir mal, erwärmt und, ja. Die Leute lassen sich da zum Beispiel nicht reinreden. Und wir haben natürlich immer so einen Mix aus, sagen wir mal, repressiven Maßnahmen, sprich Vorschriften, ja. die man dann aber auch durchsetzen muss. Ja, und wir leben im Rechtsstaat. Wenn du im Prinzip, sagen wir mal, jetzt auf so eine kohlhaasische Eigentümernatur triffst, ja, ja. dann fechten die das teilweise auch schon mal irgendwie bis zum Exzess durch. Das ist dann auch unangenehm, ja. Und dafür haben wir die Ressourcen zum Teil gar nicht. Das heißt, der repressive Weg kann nur ein Teil sein. Viel wichtiger ist, dass man eigentlich dafür wirbt und versucht, eigentlich eine Mehrheitsmeinung zu erzeugen, eine allgemeine Nicht-Akzeptanz von solchen Dingen. Ja, also die Leute machen ja etwas eher nicht irgendwo, wenn es insgesamt nicht angesehen ist, das zu tun, als wenn es bei der Stadt irgendwelche Hansel gibt, irgendwo, die das verbieten. Ja.
Aber gibt es so, ich stelle mir vor, also du sagst, man macht dieses und jedes, man versucht alle mitzunehmen, aber spiegelt man das auch in dem, was, auf was man sich wirklich vorbereiten muss? Also so,
Nein, die Radikalität des Erforderlichen haben die Leute nicht begriffen und das ist sicherlich einer der Nachteile auch des demokratischen Systems, dass man eben nicht per Order de Mufti das umsetzen kann. Das heißt, es ist viel, viel anstrengender, irgendwie die Leute davon zu überzeugen, dass sie auch dahinter stehen und vielleicht auch freiwillig Dinge tun, die erstmal ihren Alltagskomfort etwas einschränken. Ja, das Beispiel ist ja irgendwie, ich muss eigentlich irgendwie in Köln oder in Brühl nicht mit dem Auto einkaufen fahren. Ja? Ja. Ich kann das irgendwo mit dem Lastenrad machen. Das ist für jeden irgendwie möglich. Ja, trotzdem ist es eine regelmäßige Diskussion, dass Leute sagen, ja, aber einkaufen tue ich mit dem Auto. Ist nicht nötig. Ja. Da fängt es an, ne? Das sind Kleinigkeiten.
Aber und da gibt es ja mal diese Beispiele, ja, wir schnallen uns aber auch an beim Fahren, wir haben Katalysatoren. Es wird dann immer so denken, ja, stimmt zwar, aber ihr wisst ja, Klima 1,5 Grad, Bundesverfassungsgerichtsurteil, geht jetzt leider nicht. Vielleicht in 30 Jahren mal wieder. Wir sprechen uns. Tschüss, vorerst, aber halt nicht. So, nächstes Thema. Weil, oder ist denke ich dann
die spannende immer so, Frage, die spannende Frage ist ja, ob man selber dem folgt. Ich meine, wir unterhalten uns gerade fein und schwätzen vielleicht auch ein bisschen, ja, aber das, was man natürlich irgendwie eine Erwartungshaltung hat, dass die anderen tun, die Erwartungshaltung besteht ja auch an einem selbst. Und ich weiß jetzt nicht, wie du lebst, ja. Ich sag mal, ich fahre extrem wenig Auto, ja, ich fliege auch nicht so oft und. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche irgendwo mit dem Impact, den vielleicht, sagen wir mal, jemand aus einem nicht so entwickelten oder wohlhabenden Land oder eine ärmere Person irgendwie, ist es ja trotzdem irgendwie total viel. Und es ist ja immer eine Relation. Und ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft immer noch weit davon entfernt sind, irgendwie tatsächlich das Ausmaß des Notwendigen zu begreifen und auch selber sich da reinzuarbeiten. Also ich gebe mir privat zwar Mühe, mich da irgendwie in die Richtung zu bewegen, aber ich glaube, ich kann feststellen, dass das auch noch nicht reicht. Und bei anderen Leuten, die vielleicht noch weniger Motivation haben, ist die Hürde noch höher.
Meinst du, es würde helfen oder es wäre eher kontraproduktiv, wenn jetzt in Brühl gibt es jetzt irgendwie so ein öffentliches Dashboard, dass man sagt, hier, in diesem Jahr hätten so viele PV, so viel Wind, so viel erneuerbare Erzeugte, dass man immer genau sieht, da müssten wir sein, da sind wir, so viel Zeit haben wir noch und
ich vermute mal, also ich glaube, Transparenz und noch ein bisschen Wettbewerb irgendwie, ein bisschen Sportlichkeit irgendwie würde bestimmt was bringen. Aber man muss natürlich irgendwie gucken, sagen wir mal, wie ist sowas irgendwie generierbar, wie groß ist der Aufwand und es macht jetzt auch keinen Sinn, dass man, sagen wir mal, einen irrsinnigen Aufwand in Evaluation steckt und in der Sache eigentlich nicht weiterkommt. Das ist immer eine Frage zwischen Aufwand und Ergebnis.
Aber wenn ich es richtig verstehe, müsstet ihr doch jetzt in dieser Regionalplanung oder auch in diesem Flächennutzungsplan, müsst ihr jetzt einfließen, dass das Klima sich verändert, oder? Und dass du sagst, du musst jetzt ein paar Flächen entsiegeln, du musst ein bisschen mehr grün, du musst, irgendwo muss ja irgendwo, denke ich, in so einem Maßnahmenplan der Stadtverwaltung irgendwo drinstehen, hier Schlossgarten, Büsche aus, Bäume austauschen. Ja, und dass da drunter steht, ja, das machen wir übernächstes Jahr und das ist das Geld dafür.
Ja gut, der Schloss ist ja, der Schlossgarten ist jetzt nicht in unserer Obhut, der ist ja eine Obhut des Landes, ja. Und sagen wir mal, der Flächennutzungsplan ist im Prinzip so eine Art Grobsteuerung, Grobkonzept. Mhm. Das sind dann andere Ebenen. Okay. Ja, aber ich sag mal, man muss auch sehen, sagen wir, es gibt irgendwie eine so große Vielzahl an kommunalen Aufgaben, ja. Mhm. Die irgendwie kaum zu bewerkstelligen ist, ja. Und wir haben natürlich nicht unbegrenzte Ressourcen für Personal und teilweise kriegen wir auch gar kein Personal. Ne? Also jetzt, zum Beispiel im Tiefbau sind Stellen unbesetzt, ja, weil man mit der Bezahlung, die, sagen wir, auch nach den allgemeinen Regularien irgendwie vorgesehen sind, schlicht und einfach niemanden findet irgendwie, der hier arbeiten möchte. Ja? Mhm. Weil die private Wirtschaft oder andere Kommunen, die drauf pfeifen, sagen wir mal, mehr bezahlen. Mhm. Und diese Ressource ist, sagen wir mal, ein sehr, sehr großes Thema. Also ich glaube, dass wenn man jetzt Zauberkräfte hätte oder einen Zaubertrank, ja, dass man viel, viel mehr Dinge anpacken würde, als man es momentan tut, ja, einfach weil man die Erfordernisse sieht. Aber man muss im Prinzip auch schauen, dass man die eigenen Kräfte nicht überbeansprucht. Ja. Also wir haben Bereiche irgendwo, wo die Leute kurz davor stehen, Überlastungsanzeige zu schreiben, irgendwie
Mitarbeiter.
Genau, weil sie eigentlich dann nicht mehr weiterkommen. Das sind Leute, die hoch engagiert arbeiten, ja, mehr tun, glaube ich, irgendwo, als vielleicht so mal man allgemein irgendwie von Verwaltungen denkt, aber die einfach komplett überlastet sind. Ne? Mhm.
Jetzt würde man in anderen Unternehmen ja sagen, okay, dann müssen wir den Fokus, wir müssen uns besser fokussieren, wir müssen Dinge ganz bewusst nicht machen. Jetzt frage ich mich, wie entsteht sowas in so einer Stadtverwaltung? Wo legt ihr fest, was jetzt, sag ich mal, in diesem Jahr wichtig ist, was in den nächsten halben Jahr, im nächsten 3 Monaten wichtig ist? Und wie könnt ihr das auch verändern, dass ihr merkt, oh, die Leute sind überlastet, komm, dann müssen wir irgendwie gegensteuern. Mhm. Ihr Fokus gibt's, könnt ihr irgendwie priorisieren auch? Oder müsst ihr immer alles gleichzeitig machen?
Ist ein bisschen schwierig und es ist ein bisschen wir müssen alles gleichzeitig machen. Okay. Wir haben ja im Prinzip wir kriegen unsere Aufträge zum einen aus der Gesetzgebung. Ja, es gibt also
eine
Gesetzesinitiative, ja, und das sind Dinge, die müssen wir dann umsetzen. Ein schönes Beispiel ist die, das ich gerne bringe, ist die Umgebungslärmrichtlinie. Ja, okay, die EU hat sich überlegt, irgendwie sagen wir mal, dass es eigentlich überall so laut ist und hat sich überlegt, da muss es jetzt irgendwas geben, wie man die Bürgerinnen irgendwie vor dem vielen Lärm schützt. Ja. Dann ist das praktisch auf die Bundesregierung gegangen und die Bundesregierung hat sich dann überlegt, wie man das macht und hat dann zum Bereich irgendwie, sagen wir mal, Verkehr, Straßenverkehr und so weiter sich überlegt, wie man das macht. Also, wie willst du dafür sorgen, dass es an den Straßen leiser wird?
Ja, diese ganzen Lärmschutzwände wird man aufbauen, da wird man Verkehr reduzieren. Weniger, da ist weniger Lärm, da hast du ein paar Mauern oder ein paar
Büsche. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie an Lamborghini denkst, der irgendwie so über die Straße fährt. Irgendwie.
Genau, gut, ja.
Dann würde ich erstmal vielleicht irgendwie sagen,
du das halt runter da?
Man guckt an der Quelle. Ja, man guckt, dass man Vorschriften für die Quelle macht.
Ja,
genau. Hat aber keiner gemacht, irgendeiner Form, weil es ja irgendwie erstens angeblich die Rollgeräusche lauter sind. Das gilt beim Lamborghini vielleicht nicht. Ja. Aber man hat stattdessen das auf die Kommunen abgewälzt. Ja, die Kommunen haben nämlich jetzt irgendwie momentan sind wir in der Stufe 4, ja, der Lärmaktionsplanung der Kommunen. Mhm. Es gibt das alle 5 Jahre gibt es eine neue, wo die Kommunen die Aufgabe haben, zu schauen, irgendwie, wo es besonders laut ist und wie man da mit Maßnahmen rangeht. Ja. Das ist eine Geschichte, das ist eine Pflichtaufgabe. Ja, die ist sehr schwierig irgendwie zu machen, bindet Ressourcen. Ich finde, die Stadt Brühl macht das irgendwie sehr engagiert. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sehr froh bin, irgendwo, wenn ich die Ergebnisse der KollegInnen sehe. Aber das ist etwas, wo ich jetzt Zweifel hätte, irgendwie, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich würde mir dann eher wünschen, sagen wir mal, dass die Bundesregierung vielleicht irgendwie mit einem Vorlauf irgendwie guckt, dass schlicht und einfach alles, was laut fährt und kracht, irgendwie eingeschränkt wird. Ja, also ich wohne in Köln am Hansaring und wenn ich teilweise sehe, was da vorbeibrettert, irgendwie frage ich mich, ob es wirklich irgendwie Sache der Stadt ist, dafür zu sorgen, dass der Spacko gerade nicht so laut fährt. Ja.
Aber ich würde noch mal ganz anders vorgehen. Ich würde sagen, Alter, wir haben im Moment andere Probleme als den Lärm. Wir lassen das mit dem ganzen Lärm. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf die Entsiegelung von Flächen. Alle Leute darauf. Lärm ist jetzt nicht das Hauptproblem. Ist vielleicht nicht schön, aber wir haben
jetzt jedes Ministerium hat ja sozusagen, sagen wir mal, seine Bereiche irgendwie, in denen es etwas umzusetzen. Und dafür gibt es natürlich dann irgendwie, sagen wir mal, eine Vielzahl irgendwie von Umsetzungen. Und die, wie gesagt, der Rat der Stadt, ja, das sind dann praktisch die Bürgerinnen, die sich in den Rat wählen lassen und ehrenamtlich dort sozusagen die Geschicke der Stadt steuern, ja, die möchten natürlich auch etwas umgesetzt haben, machen Aufträge. Wie gesagt, ja, die Stadtverwaltung schlägt einiges vor, aber es kommen auch Initiativen aus dem Rat, und wenn der Rat praktisch einen Beschluss mit einem Auftrag formuliert, dann ist der auch erstmal umzusetzen. Natürlich kann die Verwaltung nicht zaubern.
Ja, genau. Ja, aber was könnt ihr sagen? Könnt ihr sagen, ja, wir brauchen aber 5 Stellen, wenn wir die nicht haben, werden wir das nicht tun. Kann man das dann machen?
Das sagt man zwar so, dann werden auch unter Umständen Ressourcen irgendwie, sagen wir mal, zur Verfügung gestellt oder nicht. Aber das ist natürlich ein Diskurs, und ich sag mal, je nach, sagen wir mal, Schuspe und auch Begnadetheit irgendwie, sagen wir mal, der des oder der Bürgermeisterin irgendwie oder der Dezernenten als sozusagen Verhandlungsführer, kann das auch gelingen. Aber trotzdem werden immer mehr Aufgaben irgendwie dort ins Buch geschrieben, als vielleicht sinnvoll sind. Ja, oder gut zu bewerkstelligen sind. So, und dann gibt es natürlich noch diesen großen Bereich der Fördermittel. Ja, es gibt ganz viele Fördermittelprogramme, wo eine Stadt sagen kann, na ja, wenn man jetzt irgendwie ein Fördermittelprogramm bearbeitet, dann kann man ja irgendwie, Geld, ne? Dann hat man Geld, genau. Ja. Aber auch diese Fördermittelprogramme sind, sagen wir mal, von der Beantragung zur Umsetzung und hinterher auch zur Abrechnung so aufwendig, dass sie eine erhebliche Kraftanstrengung bedeuten. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zur Motivation der Mitarbeitenden. Mhm. Die Leute in der Verwaltung haben alle schon, finde ich, überwiegend, also ich kann das vor allem hier für Brühl auch sagen, einen großen Ehrgeiz irgendwie in der Umsetzung. Ja. Und man muss die Leute dann teilweise auch eher bremsen, ja. Tatsächlich mit ihren Ressourcen, Arbeitszeit und auch Gesundheit.
Ach so, dass sie dann so sagen, ich brenne da so für, ja, und ja, sie vergessen dann, sich um sich selbst zu kümmern. Ja.
Ja. Mhm. No. Ist vielleicht jetzt nicht so so präsent, aber ich glaube, dass sagen wir, auch gerade in den Kommunalverwaltungen viele Leute arbeiten, die sich wirklich extrem bemühen und zum Teil auch eigentlich gebremst werden müssten. No? Das
Aber wie kann man denen die Arbeit erleichtern oder so? Also ist das jetzt alles die Aufgabenvielfalt oder sind es dann auch die Prozesse oder Systeme oder die Software? Man kann sich, weiß ich nicht, wie eure Unterschriften funktionieren und wie schnell man jetzt, sag ich mal, auch so Sachen, so die jetzt nicht so Prio haben, aber wie schnell man, keine Ahnung, sich irgendwie, ich weiß es nicht, ein Buch bestellen kann, um das Klima zu lernen, wie schnell man irgendwie Geld von A nach B, so weißt du, so kann
Dinge,
man da auch.
Die Dinge laufen, glaube ich, mittlerweile irgendwie schon so weit. Aber sagen wir mal jetzt, das, was ich eben sagte, irgendwie Digitalisierung, sagen wir mal, Workflow-basierte Arbeitsvorgänge müssten noch irgendwie schneller etabliert werden. Ja, wie gesagt, hier die Digitalisierung in Bezug auf GIS ist auf jeden Fall total hilfreich, aber bevor sozusagen die Entlastung kommt, ist es erstmal immer eine Zusatzaufgabe, diese Dinge aufzubauen und zu befüttern. Mhm. Das macht ja nicht irgendwie jemand von außen. Das heißt, die Städte haben in der Regel eingeschränkte Ressourcen. Jetzt kann man sagen, naja gut, dann nimmt man eben Geld in die Hand und beauftragt Leute draußen. Aber wenn ich jetzt jemanden draußen beauftrage, muss ich auch erstmal, das ist ähnlich wie in der Privatwirtschaft, ich muss erstmal, sagen wir mal, eine Aufgabenstellung verfassen, ich muss irgendwie ausschreiben und so weiter und so weiter. Und letztlich wird viel gemacht, aber es ist dann doch, sagen wir mal, nicht genug, um wirklich entspannt irgendwie auch die den Ehrgeiz umsetzen zu können. Mhm. Aber nochmal, das unterscheidet, vermute ich mal, irgendwie jetzt eine Stadtverwaltung nicht irgendwie von einem privaten Unternehmen.
Ne? Nee, das nicht. Für mich kommt es, auf mich wirkt es immer so, als ob man eigentlich wenig Spielraum halt hat in so einer Kommune. Also ich meine, da beklagen sie sich ja auch oft immer. Du kriegst von oben runtergeregnet die Aufgaben aber als ob du wirklich da, oder wenn ich das auch vergleiche mit Corona, ne, da ist mir das erste Mal so aufgefallen, wie hierarchisch das.
Da habe ich eine andere Auffassung.
Okay.
Da habe ich eine andere Auffassung. Also es mag durchaus sein, dass es Kommunen gibt, sagen wir mal, wo man entweder, sagen wir mal, Erdogan-artige Spitzenpersonen hat, wo vielleicht, sagen wir mal, keine Spielräume möglich sind, oder Kommunen, wo vielleicht, sagen wir mal, die Räte irgendwie so zerstritten sind oder krabitzig sind, irgendwie, dass von da ein großer Druck kommt. Aber man hat aber auch Kommunen irgendwie, wo man enorme Freiräume hat. Mhm. Ja. Und ich sage mal jetzt gerade so diese Mittelstadtebene, irgendwie wie Brühl oder auch vorher Pulheim, ist da eigentlich schon sehr geeignet. Man kann sich als Mitarbeitender dort oder Mitarbeitende, finde ich, sehr, sehr gut entfalten. Ja, es gibt so ein bisschen, finde ich, immer das Recht des Vorschlagmachenden. Ja, im Prinzip ist ja, ist in der Organisation und ich sag mal, wenn man einen Vorschlag macht und der Vorschlag gut ist und man dafür wirbt, ja, dann glaube ich, kann man in einer, in einer Kommune, in einer Verwaltung viel mehr in Bewegung setzen irgendwie, als es vielleicht in einem privaten Büro ist irgendwie, wo man vielleicht, ich nehme mal ein Architekturbüro, ja, Architektin, Architekt hat irgendwo, die, sagen wir mal, vielleicht, sagen wir mal, sehr von sich überzeugt sind, ja, und sozusagen auch autokratisch eigentlich über alles irgendwie selbst bestimmen wollen, ne?
Ja, ja, klar.
Und ich glaube eher, dass man in einer Kommune vielfältiger und in vielen Punkten auch freier arbeiten kann. Das ist jetzt auch, glaube ich, keine sehr solitäre Meinung. Ich mache sehr viel mit Kollegen zusammen von anderen Städten, habe selber auch einige Referendare irgendwie ausgebildet und viel mit Praktikanten gearbeitet und diese Auffassung, dass man eigentlich in so einem Job jetzt nicht nur als Beigeordneter hier, sondern auch sagen wir mal im Planungsamt oder sowas eigentlich extreme Spielräume hat, der ist schon recht groß. Ne? Das ist natürlich von der Einheit abhängig. Ich sag mal, jemand in der Bauaufsicht, der hat vielleicht, sag mal, weniger Spielräume, jetzt einen Bauantrag für ein Gebäude, das ihm gefällt, das aber eigentlich total blöd geplant ist, irgendwie zu genehmigen. Aber die Person hat die Möglichkeit zu überlegen, naja, wie gehe ich denn irgendwie mit dem Antrag um? Berate ich die Leute? Ja. Gebe ich Hilfestellungen und so weiter und so weiter. Und ich glaube schon, dass man da eigentlich gut und flexibel arbeiten kann.
Können die sich, also ich mache ja auch so ein paar Events hier und da und wollte auch immer, hatte immer die Idee, dass auch Leute aus Kommunen, aus Stadtverwaltung kommen sollen. Und da ist natürlich oft immer so, dass sie gar nicht, sowas gar nicht machen können. So, wenn ich jetzt irgendwie im Unternehmen arbeite und sage, da hinten ist eine gute Konferenz, die bringt meinen Job weiter, dann fahre ich da hin. Und dann so, wie ist sowas bei euch? So ein ganz konkretes Beispiel. Können die sich da auch frei bewegen und sagen, hier, Ralf, da hinten, die haben die in Kopenhagen, die haben das sehr gut gemacht mit der, mit der Kommune. Ich bin da mal weg. So, jetzt
überspielt. Na gut. Also sag mal, das fällt natürlich grob unter Fortbildung. Ja, ja. Ich sag mal, Kopenhagen ist vielleicht jetzt ein Extrembeispiel. Ja, aber ja, doch, das sowas ist auch mal möglich. Ja, also jetzt mehrere Kollegen aus dem Planungs- und dem Mobilitätsbereich irgendwo fahren jetzt zum Beispiel mit zu einem, Austausch nach Sceaux, das ist eine französische französische Partnerstadt und die machen im Prinzip jetzt sagen wir mal etwas, wo es auch gerade um Nachhaltigkeit und so weiter geht und die fahren dann dahin. Aber das ist letztlich abhängig irgendwie auch von der Führung des Hauses, ja, ob sowas unterstützt wird oder nicht. Mhm. Ja, man kann jetzt sagen, nee, ihr macht jetzt irgendwo in der Bürgerarbeitsgalerie irgendwie ordentlich weiter. Oder man kann einen Mehrwert darin sehen, dass die Leute auch vielleicht nochmal an einer anderen Stelle vom Strahl der Erkenntnis getroffen werden.
Ne? Du hast schöne Bilder.
Und halt. ich glaube, sagen wir mal, dass ich hier zumindest in einer Kommune gelandet bin, irgendwie, wo dann doch irgendwie mehr möglich ist als in anderen Städten. Und das macht natürlich die Arbeit auch spannend und hilft auch, dabei Leute zu binden, ja, denn ich sag mal, auch andere Städte suchen gute Planerinnen und letztlich bleiben die Leute natürlich eher, wenn die Teamarbeit gut ist, wenn, sagen wir mal, die Ziele irgendwie gut sind und wenn sie motiviert sind. Dazu gehört eben auch, dass man eben diese Freiheiten hat. Man bindet heute niemanden mehr, egal ob in einem privaten Unternehmen oder in der Stadtverwaltung, indem man den Leuten haarklein irgendwie vorschreibt, irgendwie, was sie zu tun haben, ne? Spielräume sind essentiell und dazu gehört auch sowas.
Sehr gut. Machen wir mal Schluss, würde ich sagen, an dieser Stelle. Mhm. Wir sind schon recht lange unterwegs. Mhm. Ich finde es super spannend und ich finde es auch so spannend, dass du jemand bist, der nicht alle meine Vorurteile oder der mich bestätigt, sondern einfach auch eine andere Perspektive drauf hat. Das finde ich sehr cool. Ich glaube, das muss ich erstmal alles verarbeiten, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen besser schon jetzt verstanden, wie so eine Stadtverwaltung funktioniert. Vielleicht haben wir nochmal Gelegenheit, auch nochmal in dieses Thema emissionsfreie Stadt, klimaresiliente Stadt reinzugehen. Da wird ja dieses Jahr noch einiges passieren. Du bist sozusagen mein erster, einziger Ansprechpartner direkt mal in so einer Stadt. Insofern, wenn ich darf,
Ja, an der Stelle würde ich dir vielleicht sogar noch jemanden anders irgendwie ans Herz legen wollen, die Astrid Mühlenbrock, die leider hier nicht mehr arbeitende Klimaschutzmanagerin, die ist jetzt bei Energy for Climate. Ja. Die ist da, glaube ich, sagen wir mal, auch eine Top-Ansprechpartnerin, können wir uns noch austauschen. Weil die tatsächlich auch, sagen wir mal, die ganzen Detailfragen deutlich besser bearbeiten kann als ich und extrem fürs Thema brennt.
Ja. Das ist sehr cool, vielleicht auch mal zusammen so ein Ding zu machen. Aber generell finde ich es halt auch toll. Ich weiß gar nicht so. Ich wollte auch mal mit Bürgermeistern oder Meisterinnen oder mit Leuten aus Stadtverwaltung, die sind, also ich hatte immer vielleicht das Vorteil, dass die gar nicht so offen sind, so wie du, dass sie sich auch mal so ein Gespräch hier mal machen und so einen Podcast aufzeichnen, sodass man mal, das wird ja immerhin irgendwo auch veröffentlicht. Oftmals antizipiere ich immer noch so eine gewisse Scheu, sich da zu Sachen zu äußern. So, aber vielleicht ist das auch gar nicht so und nicht überall so.
Keine Ahnung. Ich mache sowieso auch zum ersten Mal. Ich sehe es erstmal als ein Gespräch und na gut, sag mal, die Hörenden, ich hoffe, dass es spannend ist, aber beurteilen kann ich es nicht.
Ja, ich werde dir Bescheid geben. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, Ralf.
Sehr gerne.
Und beende jetzt mal diese kleine Aufzeichnung.
Alles klar, Timo, vielen Dank. Ich fand es auch sehr spannend.
Sehr danke. Cool. Gerne.
So, das war der gute Ralf aus Brühl. Viele Menschen aus Stadtwerken waren ja schon hier bei Utility 4.0 zu Gast. Und vieles, was in Stadtwerken geht oder eben nicht geht oder nicht so schnell geht, hat mit den Städten zu tun, die hinter ihnen stehen, für die sie arbeiten. Deswegen war es mir immer ein Anliegen, einmal mit Menschen dort einen Podcast zu machen. Jetzt war Ralf Ritter der Erste, klingt vom Namen her irgendwie nach Mittelalter, ist er aber ja gar nicht, hier bei uns, was mich sehr gefreut hat. Ein bisschen unangenehm hängen geblieben ist bei mir, wie wenig ich mich doch auskenne, wenn es um den Aufbau unseres deutschen Staates geht. Für mich reichte eigentlich immer Deutschland mit seinen Städten und den Dörfern, okay, Bundesländer auch noch, aber der ganze kommunale Kleinkram darunter, nicht so mein Business. Ansonsten sind wir ja vom Gespräch her sehr quer durch alle Themen, vom Phantasialand in Brühl bis zur Lärmschutzwand. Und ich fand die abgeklärte, aber immer positive Art und Weise, wie Ralf offenbart die Welt sieht, sehr gut. Jedenfalls habe ich jetzt ein erstes ungefähres Gefühl für das Spielfeld Stadt und Stadtverwaltung mit seinen Regeln, seinen Akteuren und den Freiräumen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber dies soll erst der Anfang sein von Gesprächen mit interessanten Menschen, sagen wir mal aus dem kommunalen Umfeld. Wer da also Kontakte hat, ich würde mich sehr freuen über eine Verbindung. So, und jetzt genug gequatscht, muss jetzt weiter zur nächsten Folge. Ihr wisst es, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, euer Timo. Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website Utility 4.0. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren, am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht dalassen. Ich antworte as soon as possible. In diesem Sinne.